Also stell dir mal vor, du würdest an der Elektroladesäule den falschen Stecker reinstecken und dein Auto würde kaputt gehen und müsste abgeschleppt werden.
Ja.
Da wird dir wahrscheinlich die Bild-Zeitung 3 Wochen Nonstop-Kampagne machen, was das für eine Ultra-Scheiß-Technik ist.
Da würde niemand auf die Idee kommen, sich einen Verbrenner zu holen.
Und wenn du dann überlegst, du machst jetzt mal einen Roadtrip in Urlaub, dann hast du halt einfach, also fast deinen Jahresverbrauch von deiner gesamten Wohnung einfach verbraten für diese eine Urlaubsfahrt.
Diese Spitzenleistung von diesem 100 Kilowattstunden Akku oder so ist 1 Megawatt. Das ist ein C-Wert von 10.
Also du kannst mit jedem Elektroauto quasi in einer Sekunde die Hauptsicherung rausballern, wenn du da einmal die volle Leistung anschließt.
Und hat vollautomatisch mit Überschussstrom aus der PV-Anlage für 2 Euro vollgetankt, die Karre. Ich bin nicht an der Tankstelle, ich habe da null Zeitaufwand.
Für 5.000 Euro oder so kannst du dir so ein 60 Kilowattstunden-Ding in den Keller stellen. Das schlägt natürlich jeden Heimspeicher so dermaßen um Längen.
Und wir müssen eben diesen Status quo überwinden, wenn wir eine Energiewende durchsetzen wollen.
Früher war es ja ganz normal bei Dieseln, wenn du losgefahren bist, dass halt einfach so ein schwarzer Fleck auf dem Boden war, weil so viel Ruß da rausgekommen ist. Und das war halt total normal.
Wie viele Ladeeinrichtungen gibt es denn wohl in Deutschland, wenn wir 14.000 Tankstellen haben? Was würdet ihr schätzen? Ja, moin, ihr Selbermacher und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Mach's dir selbst Solar. Wie letzte Woche schon besprochen, sind wir natürlich wieder mit Gerrit am Start, wie immer. Und wir sprechen heute mal ein bisschen über Szenarien mit anderem Kontext. Also wenn man den Default-Bias mal überwindet, den Status-Quo-Bias. Wir haben das letztes Mal ja schon ein bisschen angerissen beim Thema Klimaanlagen. Und heute haben wir das Ganze mal ausgebreitet und wollen mal diesen Status-Quo besprechen in 3 Folgen sogar. Also wir machen eine Miniserie daraus. Heute soll es mal um E-Mobilität gehen. Nächste Woche dann um das Heizen und dann um die Energieproduktion allgemein. Mal kurz zum Status Quo Bias. Was ist das und warum wollen wir darüber sprechen? Der Status Quo Bias beschreibt die Tendenz, den aktuellen Zustand einer Situation gegenüber Veränderungen zu bevorzugen, selbst wenn objektiv betrachtet bessere Alternativen zur Wahl stehen. Das ist also diese Tendenz von uns Menschen, das zu behalten, was wir schon haben, konservativ zu sein, lieber nichts Neues. Wir hatten das ja letzte Woche, gerade in Deutschland ist das, glaube ich, sehr verbreitet, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist genau dieser Status Quo Bias, der ist also auch wissenschaftlich zahlreich belegt. Es gibt da schöne Studien aus Amerika zum Beispiel, da geht es ganz oft darum, dass Leute in eine Rentenversicherung einzahlen sollen, die vom Arbeitgeber gesponsert wird. Und ursprünglich war das ein Opt-in-Verfahren. Das heißt, man musste sich als Arbeitnehmer aktiv dafür anmelden. Und das wurde dann umgestellt auf ein sogenanntes Opt-out-Verfahren. Das heißt, man wurde standardmäßig, also per Default-Choice, wurde man angemeldet vom Arbeitgeber und musste dann selber aktiv werden, um das zu ändern und sich wieder abzumelden. So, und nur diese Änderung des Anmeldeverfahrens, also quasi die Änderung der Standardauswahl, hat eben dazu geführt, dass da die Raten von 49% auf 86% der Versicherten dann angestiegen sind. Also wirklich der Großteil der Leute hat daraufhin diese Versicherung dann gemacht, diese Rentenversicherung. Und vorher waren es nur die Hälfte der Leute, als sie sich noch aktiv anmelden mussten. Und das Gleiche sieht man auch in Mensen zum Beispiel. Wenn die ein Standardgericht haben, dann essen die meisten Leute dieses Standardgericht. Auch wenn vielleicht das andere Gericht ihnen sogar besser schmeckt. Aber es ist irgendwie einfacher, so das Standardgericht zu nehmen, ne? Und da gibt es also jede Menge wissenschaftliche Literatur auch zu. Dieser Status Quo Bias führt eben dazu, dass wir Veränderungen meiden. Und die Dinge, über die wir viel sprechen, also Energiewende, PV, Elektromobilität, Klimaanlagen zum Heizen, das sind ja tendenziell alles Veränderungen. Status Quo in Deutschland, in Europa ist ja eher Strom aus Kohle, ne, Heizen mit Gas oder Öl, Verbrenner fahren und so weiter. Und wir müssen eben diesen Status Quo überwinden, wenn wir eine Energiewende durchsetzen wollen. Deshalb sprechen wir mal über Mobilität, Heizen und Energieproduktion allgemein. Heute soll es also um Elektromobilität gehen und wie wir da diesen Status Quo so ein bisschen überwinden wollen. Wir wollen mal das Szenario aufmachen, wenn der Status Quo mal anders wäre. Also stellen wir uns mal vor, es würden alle schon Elektroauto fahren. Es würden alle schon mit einer Wallbox zu Hause laden. Und das wäre total normal und üblich. Und dann würde jemand kommen und sagen, lasst uns doch mal Verbrennerauto fahren. Ich habe da was Neues entwickelt. Ich habe diesen Verbrennermotor, einen Viertaktmotor entwickelt, der läuft auf fossilen Energiestoffen. Und das schlage ich euch jetzt vor, mottet doch mal eure E-Autos ein, kauft doch jetzt mal diesen Verbrenner, der ist viel praktischer. So, und dieses Szenario wollen wir heute mal ein bisschen durchgehen. Gerrit ist natürlich dabei. Gerrit, hast du Bock?
Immer.
Immer, so muss das sein. Ja, lass uns doch das Szenario mal aufspannen. Ich kann ja mal ein ganz bisschen Kontext geben, wie es aktuell ist, damit wir dann das Szenario auch ein bisschen begründet umdrehen können. Also mal so ein paar Randzahlen. Es wurden im Jahr 2020 2,9 Millionen Autos neu zugelassen. Im Jahr 2024 2,8 Millionen, also quasi die gleiche Zahl. Da hat sich also nicht viel getan. Ist aber trotzdem eine Menge, finde ich, wenn man überlegt, wir haben in Deutschland ja, was haben wir, 85 Millionen Einwohner oder so? Ist das, finde ich, eine ganze Menge dafür, dass jedes Jahr so viele Autos neu zugelassen werden. Und von diesen knapp 3 Millionen Autos waren im Jahr 2020 6,7% elektrische Autos. Das bedeutet voll elektrische, keine Hybride. Gerrit, was schätzt du, wie viel Prozent im Jahr 2024 voll elektrische Autos waren?
Also ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist es nicht ganz so krass gestiegen. Es wird wahrscheinlich mal so von 20% oder sowas ausgehen.
Es ist sogar noch ein bisschen weniger. Es waren nur 13,5%. Also es hat sich tatsächlich verdoppelt immerhin, die von den 6,7 auf 13,5. Aber es ist natürlich insgesamt immer noch nicht so viel tatsächlich. Da kommt aber ja noch Plug-in-Hybrid und Hybride dazu. Und dann sieht die ganze Rechnung schon wieder ein bisschen anders aus. Also 2020 hatten wir auch 6,9% Plug-in-Hybride und 11,2% Hybride, also ohne quasi Steckdose, die wirklich nur über Rekuperation und so weiter aufgeladen werden. Und im Jahr 2024 hatten wir also 6,8% Plug-in-Hybride, da hat sich fast nichts verändert, aber 24,4%, also jedes vierte Auto, war ein Hybrid. Da merkt man dann also, zumindest diese Hybridtechnik kommt auch in Deutschland an. Wenn man dann also 24,4% plus die 6,8% Plug-in-Hybride plus 13,5% vollelektrisch zusammenrechnet, dann ist man also schon fast bei 50% der neu zugelassenen Autos in Deutschland, die zumindest einen Elektromotor haben, wenn sie auch nicht vollelektrisch sind. Also das mal dazu so ein bisschen. Und es gab auch eine Studie, die zeigte, dass also 51% der Autokäufer beim letzten Autokauf ein Elektroauto ernsthaft in Betracht gezogen hätten. Das ist ja auch schon mal ein gutes Signal, ne, dass das auf jeden Fall einigermaßen angekommen ist mittlerweile. Und mal zum Vergleich, ein schönes Beispiel ist immer Norwegen. Das wird ja oft da herangezogen. In Norwegen sind also 2024 89% der Wagen Elektroautos. Na, also da sind wir fast komplett elektrifiziert. Da fahren noch ein paar alte Verbrenner rum, aber nur bei den Neuzulassungen sind fast keine Verbrenner mehr dabei. Also so kann es dann auch aussehen, wenn man das pusht.
Bei denen ist das ja auch wirklich nicht erst seit 2 Jahren oder so. Die waren ja schon vor, ich weiß nicht, 2015 oder so, hatten die schon eine relativ hohe Quote. Also bei denen ist ja wirklich der Bestand auch, ich glaube sogar die Hälfte vom gesamten Bestand im Land ist inzwischen schon voll elektrisch oder sowas. Also die haben echt im Vergleich zu Deutschland eigentlich eine absurd hohe Quote inzwischen.
Ja, ich erinnere mich noch damals, wie der Tesla Supercharger-Ausbau in Norwegen immer so deutlich höher war als überall sonst. Ich glaube, Holland und Belgien waren ja auch relativ weit vorne, aber Norwegen war immer ganz vorne weg mit Supercharger-Netzwerk und auch Tesla-Verkäufen und so, als Tesla noch so die einzige wirkliche Option war. Da war Norwegen schon immer vorne weg. Gut, sowieso würden jetzt Leute ein Elektroauto wählen oder einen Verbrenner? Man muss natürlich ein bisschen auch den Preis betrachten. Habe ich euch auch mal rausgesucht, keine Sorge. Also ein typischer Elektro-Corsa, aktuell 136 PS, kostet in der mittleren Ausstattung, jetzt nicht ganz Basis, aber auch nicht voll ausgestattet, 30.900 Euro, wenn man ihn online konfiguriert. Der gleiche Corsa mit Benzinmotor und 110 PS, also auch 26 PS weniger Leistung, kostet 27.700 Euro. Wir haben also hier einen Preisunterschied beim Kauf von circa 10% nur noch. Da ist also auch kaum noch, oder was heißt kaum noch, aber 10% ist jetzt auch nicht die Welt, nicht mehr das, was es vor ein paar Jahren nochmal war, ne? Und natürlich ist da jetzt die Frage, okay, wie ist denn das, warum sollte ich jetzt ein Elektro kaufen oder ein Benziner, ne? Was sind die Vor- und Nachteile? Und da ist Steuer natürlich auch eine Frage beim Firmenwagen, das kann man auch nochmal kurz erwähnen. Firmenwagen haben natürlich die Elektroautos auch einen Klassenvorteil. Also zum einen sind alle Elektroautos immer noch Kfz-Steuer befreit, bis 2030 auch. Das sind im Jahr so circa 140 Euro pro Auto, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Und natürlich kann man Verbrenner mit 1% des Bruttolistenpreises monatlich privat versteuern, wenn man den Firmenwagen privat nutzt. Das kennt man ja, diese 1%-Regelung. Und da hat man eben den Vorteil, bei Hybriden sind das nur 0,5% des Listenpreises und bei vollelektrischen Autos nur ein Viertel, also 0,25%. Also wenn man jetzt den Firmenwagen privat nutzen möchte, ist das beim Elektroauto nur ein Viertel so teuer wie beim Verbrenner. Und das ist das natürlich dann schon relativ attraktiv. Das macht dann schon einen Unterschied, ne? Gerrit, das nutzt ihr ja, glaube ich, auch, ne?
Genau, also da merkt man auch wirklich bei, also beim Verbrenner kann man schon ein bisschen gucken, je nach Auto, so merkt man schon, na gut, so, also denkt man so, gut, ja, Firmenwagen ist ja quasi kostenlos, aber dann diese 1% sind dann doch schon mal, weiß ich nicht, schnell 160 Euro oder so, oder falls man wirklich teure Autos nimmt, nochmal deutlich mehr. Und bei der Viertelregelung ist es halt wirklich ja quasi vernachlässigbar. Dann hast du mal vielleicht 40 Euro oder so. Und da ist jetzt der Unterschied 30 zu 50 Euro oder sowas. Das ist wirklich gar nichts eigentlich mehr.
Ja, also das macht es dann für Firmenwagen auch schon sehr, sehr attraktiv. Okay, aber
haben wir das ist ja auch so eine Sache. Das war ja sowieso, ist das ja bei allen Neuwagen eigentlich so und bei Elektro, glaube ich, noch ein bisschen stärker, dass halt die Neuwagen gehen halt einfach an die Firmen. Also privat kauft ja inzwischen fast niemand mehr einen Neuwagen. Die sind ja auch, ja, eigentlich absurd teuer geworden, wie so alles irgendwie in letzter Zeit. Also da muss man sich schon ja wirklich überlegen, ob man so viel jetzt ausgeben möchte für einen Neuwagen, der dann vom Hof rollt und direkt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel verloren hat. Wahrscheinlich deutlich mehr als diese Differenz von Verbrenner zu Elektro ist quasi direkt weg, sobald ich beim Händler vom Hof fahre. Ja. Das ist natürlich schon ja so eine Sache. Ich glaube, daran hakt es auch im Wesentlichen, dass halt einfach dieser Gebrauchtmarkt, der braucht halt einfach noch eine Weile, bis er wirklich wächst. Ich meine, beim Verbrenner kriege ich für 10.000 Euro schon sehr, sehr gutes Auto. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, weiß ich nicht, 20-jähriger Student will einfach nur irgendwas Fahrbares, der holt sich halt für ein paar tausend Euro eine Mühle. Die schafft es dann noch bis zum nächsten TÜV oder sowas. Das geht halt einfach nicht in Elektro aktuell. Also Anschaffungskosten sind natürlich ein bisschen höher. Aber dafür holt man es natürlich später dann nochmal wieder rein.
Man merkt aber auch an diesen Regeln, wie krass die direkt wieder in die Perversion getrieben werden, wenn man sich dann zum Beispiel, also das haben ja alle großen Hersteller gemacht, aber ich habe im privaten Umfeld auch mal das erlebt mit so einem großen Mercedes-SUV, so ein dickes Mercedes-Schlachtschiff mit irgendwie 300 noch was PS und das hat dann aber, und weiß ich nicht, so einen kleinen Elektromotor drin, der irgendwie so 20 Kilometer schafft und dafür war es dann aber ein Plug-in-Hybrid und hat dann auch diese Steuersenkung bekommen. Und de facto wurde aber dieser Elektromotor nur verwendet, um noch schneller beschleunigen zu können und die Karre ist halt nie elektrisch gefahren und es war wirklich sehr offensichtlich, dass dieses ganze Auto nur gebaut wurde, um für diese typischen Firmenkaufautos diesen Steuerbonus rauszuholen, ne? Also der Elektromotor und der Akku, der waren, glaube ich, 11 Kilowattstunden Akku oder so. Also das war gar nichts, ne? Das war nicht wirklich brauchbar de facto. Und es war wirklich so rein, um diese Steuervergünstigung abzugreifen, ne? Das fand ich schon ein bisschen pervers dann.
Ich finde vor allem irre bei diesen Plug-in-Hybriden, gerade so die ersten Generationen. Das merkt man ja auch, dass bei den deutschen Herstellern, da war so von erster zu zweiter, dritter Generation teilweise echt gigantische Unterschiede in eigentlich so allen Parametern. Und gerade die ersten Plug-in-Hybride, die hatten teilweise so absurd hohe Verbräuche von irgendwie 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder sowas. Jo. Und dann halt so ein 11 Kilowattstunden Akku mit da drin, der ja auch extrem geknechtet wurde eigentlich, weil der ja nonstop von 0 auf 100, 0, 100, 0, 100, im Gegensatz zu quasi einem großen Elektroauto, was ich meistens von irgendwie 20-80% nutze oder sowas. Also ich würde auch tatsächlich die Hybride, also ohne Plug-in, würde ich auch, glaube ich, echt gar nicht mehr dazu zählen bei dem Elektro. Ich meine, bei dem Plug-in ist, ich glaube, gerade bei den Privatfahrern gibt es schon viele, die haben ein Auto mit, ich sag mal, 50 Kilometer Reichweite, können zu Hause laden und dann gibt's, habe ich wirklich von vielen Leuten gehört, die dann halt eigentlich 90%, 95% voll elektrisch fahren und wirklich nur auf der Langstrecke dann mal nachtanken. Aber bei den Hybriden ist es ja so, dass die wirklich nur ja rekuperieren beim Bremsen. Und vielleicht mal so ein bisschen noch nachhelfen beim Beschleunigen quasi. Und dann haben die irgendwie so ein oder zwei Kilowattstunden Akku drin. Also da ist teilweise tatsächlich Dieselverbrenner haben ja eine größere 12-Volt-Batterie drin. Und teilweise ist so eine Diesel-12-Volt-Batterie eigentlich schon genauso groß wie die ganze Batterie von so einem Hybriden. Also wir hatten neulich auch einen Mietwagen. Das war so ein Peugeot 208, so ein Kleinwagen-Verbrenner. Aber Hybrid stand auch extra hinten groß drauf, Hybrid. Und der hat tatsächlich nicht mal so Start-Stopp richtig hinbekommen. Also du bist an der Ampel stehen geblieben, dann ging der Motor aus und den konntest du unterstellen. Das hat keine 5 Sekunden gedauert, dann ging der Motor schon wieder an, obwohl der Akku eigentlich voll war. Ich vermute mal, irgendwie die Klimaanlage zu betreiben oder sowas. Also das ist wirklich ein Witz eigentlich, das Ding. Und hat dann trotzdem noch 7 Liter gebraucht auf 100 Kilometer bei so einem kleinen Auto. Also das ist wirklich nur... Ich weiß jetzt nicht, wie teuer es in der Herstellung ist. Vielleicht macht schon Sinn, das einzubauen, bevor man gar nichts macht. Aber die würde ich tatsächlich jetzt nicht dem Elektrobereich zuzählen, weil das ist wirklich, ja, albern eigentlich.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen steuerlich und so weiter wirtschaftlich, aber wir fahren ja beide Elektroauto. Gerrit, du fährst ja auch schon ein bisschen länger Elektroauto. Gibt ja auch ein paar technische Unterschiede und auch beim Fahrverhalten. Erzähl doch mal, wenn du jetzt Elektroauto gewohnt wärst, wie würde sich das anfühlen, einen Verbrenner zu fahren?
Also ich fand ganz witzig beim, ich fange vielleicht mal mit dem Fahren an und nicht mit dem Einsteigen. Also beim Fahren merkst du halt krass, dass du einfach überhaupt nicht vom Fleck kommst. Also das ist halt selbst, ich sag mal, kleine Elektroautos, die nicht darauf ausgelegt sind, jetzt wirklich schnell zu fahren, beschleunigen halt zum einen schneller und vor allem, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie, ich sag mal, so Zeit von 0 auf 100 oder so wirklich technische Datenblätter, sondern so diese gefühlte Beschleunigung bei Elektroautos ist einfach viel krasser, weil du halt Gas gibst und quasi bevor du mit dem Fuß quasi unten bist am Pedal, wirst du halt schon in den Sitz gedrückt, weil das Ding halt einfach vorwärts geht. Und ja, selbst ein kleines Auto, was dann vielleicht insgesamt jetzt gar nicht so schnell ist oder jetzt bis 100 halt nicht so schnell beschleunigen kann, gefühlt ist es einfach so viel schneller, vor allem, weil du ja wirklich im Alltag, was beschleunigt man da halt irgendwie mal 30 bis 50 oder vielleicht mal von 70 auf 100 oder so, du hast ja eigentlich nie dieses vom Stand ziehe ich jetzt irgendwie 10 Sekunden komplett hoch, sondern du hast ja wirklich dieses sehr kurze eigentlich, ja, die Ampel wird gelb, ich drücke einmal eine halbe Sekunde quasi noch drauf und dann eine Sekunde. Also dieses ganze Fahrverhalten, also das Ansprechverhalten ist einfach so anders, dass du wirklich selbst im gut motorisierten Verbrenner kommst halt wirklich vor wie irgendwie in so einer Pferdekutsche oder so. Und ja, vielleicht hat er seinen Turbomotor und bei 130 zieht er dann richtig los, aber das macht halt, ja, bringt dir halt nichts im Alltag und es fühlt sich halt einfach langsam an, wenn es halt irgendwie so erstmal, wenn du merkst, es passiert nichts. Also das war auch bei diesem Hybrid-Mietwagen, den wir neulich hatten. Wenn du da, das war eine Automatik, und wenn du da komplett durchdrückst das Pedal, dann fängt der an mit diesem Kickdown, um quasi schnell zu beschleunigen. Aber das Witzige ist, wenn du so leicht drückst, dann fängt er ja an, leicht zu beschleunigen. Wenn du ganz durchdrückst, passiert halt wirklich für 2 Sekunden erstmal gar nichts, weil er merkt, ah, okay, du willst Beschleunigung, ich muss jetzt einfach runterschalten und so ein bisschen hier die ganzen Zahnräder alle erstmal bewegen und rumdrücken irgendwie, okay, und jetzt bist du im Gang, jetzt geht's los. Das heißt, es passiert wirklich die ersten 1-2 Sekunden erstmal gar nichts und dann denkst du wirklich so, hä, was ist das hier? Also das ist so der stärkste Unterschied im Fahren. Und dann natürlich dieses grundsätzliche irgendwie zwischendurch so, wow, hast ein bisschen, ah, jetzt hast du geschaltet. Das hast du halt nie im Elektroauto. Oder wenn du irgendwie zum Überholen ansetzt auf der Autobahn, dann hörst du auf einmal vorne ein bisschen brumm, brumm, ein bisschen lauter. So, ja, okay, wieso macht man es nicht? Aber am stärksten finde ich tatsächlich eigentlich eher, wenn du einsteigst, dann geht's halt schon los. Also vor allem dieses Konzept der Zündung habe ich gemerkt, dass es eigentlich total überholt ist. Mhm. Ich meine, früher hattest du ja eine relativ kleine 12-Volt-Batterie und da hat es ja wirklich teilweise schon gereicht, wenn du über Nacht einfach nur diese kleine Glühbirne von der Innenraumbeleuchtung angelassen hast, war die Batterie schon leer. Ist natürlich eigentlich, ja, beim Elektroauto abstrus, dass sowas Kleines die Batterie leer zieht, aber war ja früher so. Deswegen hatte man ja dieses Konzept der Zündung. Das heißt, ich trenne quasi alle Verbraucher im Auto, wenn ich den Schlüssel nicht drin habe. Und das heißt ja sowas wie, der Fensterheber funktioniert nicht, wenn die Zündung aus ist. Und das ist so strange, wenn du halt aussteigst und merkst, ah, das Fenster ist noch offen, ich will zumachen. Nein, ich muss ja erstmal die Zündung anmachen, weil sonst könnte ja die Batterie leer laufen. Total komisch, das habe ich auch gemerkt. Also viele von den klassischen Herstellern, so vor VW oder so, diese alten Hersteller, die haben dieses Prinzip übertragen auf Elektroautos. Und das ist so merkwürdig. Und dann merkst du auch, dieses ganze Konzept macht überhaupt keinen Sinn. Warum muss ich jetzt, wenn ich einsteige, und das Auto hat ja schon aufgeschlossen und das weiß ja, gut, jetzt kommt quasi jemand rein und will das Auto nutzen. Wieso muss ich jetzt nochmal Start drücken und quasi diese Zündung aktivieren? Also das ist wirklich so ein Überbleibsel von früher, wo scheinbar auch die Ingenieure irgendwie dann, ja, halt diesen Default-Bias hatten. Wir hatten es ja schon immer irgendwie drin, so diese Two-Step-Logik, mein Auto ist aus, es ist in der Zündung an oder es ist wirklich fahrbereit. Und dieser Schritt dazwischen ist halt einfach total unnötig. Und dann natürlich dieses Ganze, du steigst ins Auto im Sommer irgendwie, ist es sau heiß, du willst noch ein bisschen Kram und du fragst dich ja, warum wird die Luft eigentlich gar nicht kalt? Achso, ja, die Klimaanlage läuft ja erst, wenn der Motor an ist. Also Motor an, ein bisschen brumm, brumm, das ganze Auto wackelt so ein bisschen und jetzt läuft auch die Klimaanlage. Und dann erstmal, ich muss ja noch hier den Gang anlegen und dann kann ich jetzt mal anfahren. Also es ist schon, es sind einfach mehr Steps dazwischen und ich meine, klar, wenn man die im Alltag hat, dann merkt man die nicht und die stören jetzt auch nicht wirklich. Aber wenn man es nicht mehr gewohnt ist, dann merkt man halt doch den Unterschied, dass irgendwie doch ein bisschen mehr dazugehört und einfach viele Schritte unnötig sind, die man so nicht braucht.
Das kann ich bestätigen. Also bei uns ist es auch so, du steigst ein und quasi machst den Wagen an, bist aber noch im Parkengang sozusagen. Also wir haben ja auch noch eine Gangschaltung in Anführungszeichen. Und du bist aber noch im Parkenmodus, dann kommt auch nur Luft raus, aber keine Klima und keine Heizung. Also du musst auch erst in Rückwärts- oder Vorwärtsgang schalten, damit die Klimaanlage angeht. Also obwohl es ein reines Elektroauto ist, hat das auch immer noch quasi, als würde das Entertainment quasi auf dem 12-Volt-System laufen und die Klima läuft auf dem großen System. So könnte ich es mir erklären vielleicht. Die geht auch immer erst an, wenn du einen Gang eingelegt hast. Das heißt aber auch, wenn du mal irgendwo stehen bleibst und dann kannst du eigentlich nicht auf Parken stellen, weil dann halt die Klima zum Beispiel ausgeht. Also das ist schon ein bisschen wack, ein bisschen bescheuert. Aber genau wie du sagst, das kommt halt, wenn man alte Plattformen portiert auf diese neue Technik und nicht von Grund auf neu baut, ne?
Ja, bei Heizung ist es ja nicht nur so, dass die erst angeht, wenn die Zündung angeht, sondern du musst ja wirklich erstmal eine Viertelstunde lang fahren oder so. Oder 10 Minuten,
bis der Motor warm ist.
Bis es mal halbwegs anfängt, warm zu werden.
Ja, voll.
Also ich finde tatsächlich so, von diesen Alltagssachen, so die Temperierung ist eigentlich wirklich der größte Vorteil. Ich meine, klar, per App quasi vortemperieren ist natürlich am angenehmsten. Ich habe bei mir gemerkt, ich mache das tatsächlich oft gar nicht mehr, denn du steigst ein und es dauert halt wirklich 5 Sekunden oder so, da kommt wirklich warme Luft aus der Lüftung und dann ist halt das Auto einfach nach 2 Minuten warm. Deswegen mache ich das meistens eigentlich gar nicht mehr, sondern es geht halt so schnell, du brauchst gar nicht vortemperieren. Während du beim Verbrenner ja wirklich, also wenn es jetzt wirklich mal kalt ist, bei minus x Grad, dauert es ja wirklich teilweise eine ganze Weile, bis du rumgefahren bist, beziehungsweise musst du vorher noch erstmal kratzen die ganze Zeit. Also ich benutze tatsächlich das Vortemperieren eigentlich weniger für quasi meinen Komfort, sondern tatsächlich eher fürs Kratzen, weil du musst halt einfach nicht mehr kratzen. Das ist natürlich der Hauptvorteil eigentlich.
Nett, ne?
Das ist schon sehr cool.
Also was ich noch ergänzen würde, ist auch der Sound. Ich meine, ich weiß, da trennen sich jetzt die Geister, aber ein Elektroauto ist halt einfach mega leise und mega komfortabel. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in einem saß und dann aufs Pedal gedrückt habe, das war ein ganz verrücktes Gefühl, weil du halt ohne diesen Lärm, es hat sich so elegant angefühlt, weil du nicht diesen Krach dabei hast. Du merkst, da ist Kraft und du kommst vorwärts und dieses dicke, schwere Auto bewegt sich jetzt. Aber es war so mühelos, ne? Es war so ohne irgendwie zu schreien und zu ächzen und aufzurühren oder so, ne? Das finde ich so schön. Und ich meine, klar, ich verstehe irgendwo, wenn jemand jetzt Spaß hat an Autos und feiert diesen Sound auf der Autobahn, ist überhaupt nicht meins, aber kann ich irgendwo verstehen, dass das Leute vielleicht ein bisschen geil finden. Aber ganz ehrlich, auf der Autobahn, das ist das eine, wenn man da schnell fährt, aber die meisten Fahrten sind halt irgendwie mal eben zum Aldi um die Ecke oder die Kinder abholen oder so. Und dann hast du ein schlafendes Kleinkind hinten drin. Da hat doch niemand Bock dann auf diesen Lärm. Also ganz ehrlich, wenn du einmal in so einem E-Auto gefahren bist, da hat doch keiner mehr Bock, dass da jedes Mal dein Motor so ein Boheider macht, nur wenn du mal kurz an der Ampel losfährst und da geht's los und du hast den ganzen Krach und alles vibriert und wackelt und nur da, um die Karre da so ein bisschen mal von der Ampel wegzubewegen, ne? Also da würde ich auch nie wieder zurück wollen. E-Auto ist halt einfach leise und du kannst einfach entspannt fahren und es ist locker smooth, du hast nicht dieses Hin- und Her-Wippen von dem Schalten und die ganze Zeit, sondern es geht entspannt, mühelos los, es ist leise, es ist clean, es fühlt sich gut an, es ist einfach echt ein ganz anderes Fahren. Selbst in modernen Autos, wenn du dann an der Ampel stehst, ohne Motor und dann geht der Motor an und plötzlich vibriert alles so ein bisschen, ne? Da denke ich immer, ey, wo bin ich denn hier gelandet, ne? Also da gewöhnt man sich ganz schnell dran, wenn man so ein bisschen E-Auto mal fährt, was das eigentlich für ein Komfort ist, wenn die Karre dann nicht so ein Theater macht die ganze Zeit.
Ich finde auch beim Fahren merkt man es, also beim Rangieren merkt man es auch recht deutlich, weil das Elektroauto ja wirklich bei auch 1, 2 km/h halt sehr gleichmäßig fahren kann. Und Verbrenner haben ja im ersten Gang wirklich sehr viel dieses, der fährt noch mit schleifender Kupplung. Mhm. Und eigentlich will er halt die ganze Zeit schneller fahren oder quasi absaufen. Und dann ruckelt er immer so, wenn du halt so ganz langsam am Rangieren bist.
Ja.
Und das hatte ich bei unserem Firmentransporter, dann haben wir so einen Ford Transit voll elektrisch. Da haben die auch dieses Fahrverhalten übernommen, was mich einfach wahnsinnig gemacht hat. Also die Zündung haben sie übernommen, fand ich total bescheuert, aber dieses Fahrverhalten. Also beim Tesla ist es so, du gehst auf die Bremse, legst D ein, halt zum Fahren oder rückwärtsfahren und dann gibst du Gas zum Beschleunigen und wenn du kein Gas gibst, dann steht er halt einfach und macht halt nichts. Und der Ford hat aber diese alte Verbrenner-Automatikfahrweise übernommen. Das heißt, du stehst auf der Bremse, legst den Gang ein und wenn du dann langsam von der Bremse gehst, fährt er quasi an zu fahren gegen die eigene Bremse.
Mhm.
Das ist ja eigentlich noch vom Verbrenner so ein Ding. Ja, da braucht halt seine Drehzahl und deswegen muss er quasi gegen die eigene Bremse fahren die ganze Zeit. Und du kannst den Motor halt nicht niedriger modulieren, sondern du musst halt ihn abbremsen die ganze Zeit.
Mhm.
Und da haben die das beim Elektroauto auch übernommen. Und da hat man mal gemerkt, wie bescheuert das eigentlich ist. Also erstmal, warum schmiegel ich mir die eigene Bremse weg quasi und wende die ganze Zeit Kraft auf, um gegen die Bremse zu fahren. Und der hat auch so ein bisschen dieses sehr Rucklige auf einmal, wenn du dann halt von der Bremse gehst oder sowas. Und dieser Übergang von Bremse zu normalem Gas geben ist einfach extrem, ja, holprig und irgendwie einfach bescheuert und kommt halt einfach von früher, aber macht, wenn du mal von vorne starten würdest, einfach überhaupt keinen Sinn.
Voll, ja. Also da gibt es schon viele Unterschiede, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Was mir noch kurz noch einfällt für die Sportbros, die gern sportlich fahren. Elektroautos haben ja auch in der Regel automatisch einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Dadurch, dass ja fast immer die Akku-Packs im Boden verbaut sind. Das ist ja eigentlich mittlerweile gang und gäbe bei eigentlich allen Modellen. Dadurch haben die automatisch immer einen sehr schweren oder sehr tiefen Schwerpunkt. Was natürlich so fürs Kurvenverhalten und fürs Fahrverhalten dann sehr sportlich ist, weil die Karren halt echt auf den Asphalt getackert sind, ne? Das fühlt sich schon gut an. Also kann ich jetzt nicht wirklich im Detail beurteilen, weil mich das, wie gesagt, echt nicht juckt. Aber habe ich mir sagen lassen von Leuten, die auch das sportliche Fahren genießen, dass das halt im E-Auto schon cool ist. Einerseits wegen dieser Beschleunigung und auch wegen der konstanten Newtonmeter, die du ja bei jeder Drehzahl abrufen kannst. Anders als beim Verbrenner und eben, weil der Schwerpunkt so tief ist und die echt ein gutes Kurvenverhalten dadurch haben. Ne?
Ja, das merkt man auch tatsächlich in diesen Sicherheitstests, in diesen Crashtests, wo die dann von so einer Plattform umgeschmissen werden, um zu gucken, halt wie stabil sind die, bevor sie umkippen.
Ja, dieser Rollover-Test, ne?
Genau, und da gab es bei ganz vielen, also generell alle Elektroautos haben halt eigentlich besser abgeschnitten und viele sind halt einfach nicht umgekippt bei dem Standardtest und die mussten diesen Test anpassen, um dieses Auto halt irgendwie dazu zu bringen, umzukippen,
ja.
Weil es halt einfach ja so einen dermaßen niedrigen Schwerpunkt hat, dass es halt eigentlich quasi gar nicht mehr umkippen will von alleine.
Genau. Also ja, im Grunde könnt ihr euch vorstellen, ihr fahrt Elektroauto, es hat konstante Newtonmeterzahl, also ihr könnt bei jeder Geschwindigkeit aufs Gas drücken und es hat immer den gleichen Zug. Und es ist ruhig, es fährt wie auf Wolken, mühelos, leise, ruhig und fährt extrem sportlich trotzdem, ohne laut zu werden, fühlt sich gut an, ist sicherer in der Regel, allein schon, weil ja dieses konstruktive Battery Pack auch ein großer Sicherheitsfaktor ist, weil es einfach den Innenraum auch schützt, ne, konstruktiv. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, kauf doch mal diesen Verbrennerwagen. Das ist ein Auto, das rappelt, das ist sehr laut. Da müsst ihr entweder im schlimmsten Fall per Hand schalten oder halt ihr habt eine Automatik, die schaltet mit aber diesen ganzen Effekten, dass ihr im falschen Drehzahlbereich überhaupt gar nicht aus dem Quark kommt. Selbst im guten Drehzahlbereich kommt ihr nicht halb so schnell aus dem Quark wie mit dem E-Auto. Und ihr habt halt diese komischen Zwischenzonen, wo dann eben geschaltet wird und dann ruckelt's und dann hat man diese Zwischengaspausen und so weiter. Und ihr habt eben auch ein Getriebe, ihr habt deutlich mehr Teile. Also so ein Verbrennerauto hat ja paar tausend, glaube ich 2.000, 3.000 bewegte Teile, wohingegen so ein Elektromotor ja wirklich weit unter 100 ist. Also der hat ja, glaube ich, 40 bewegte Teile oder so, weil halt diese ganze Architektur eines Elektromotors so viel einfacher ist als so ein Verbrennermotor. Und entsprechend ist das natürlich auch wartungsanfälliger und fehleranfälliger, so ein Verbrennermotor. Und würde jetzt sagen, okay, ne, dein leises, sportliches, schnelles, kleines Auto musst du jetzt abgeben gegen diese laute, sehr röhrende Kiste, die eben sehr, sehr wartungsanfällig ist, sehr, sehr viele komplexe Bauteile hat. Und okay, was hat sie an Vorteilen? Man kann weiter fahren, da kommen wir gleich nochmal zu dieser Reichweite. Du kannst halt länger am Stück fahren. Das würde ich jetzt sagen, ist fast so heutzutage der einzige Vorteil noch, den sie bieten, oder? Ziehst du da noch einen anderen?
Ich würde auch sagen, ja, Reichweite Vorteil? Und natürlich Tankgeschwindigkeit.
Tankgeschwindigkeit,
ich meine, die ganzen Schnellladegeschwindigkeiten, ja, okay. Die haben natürlich extrem zugelegt, aber es ist jetzt ja noch nicht auf der Geschwindigkeit, dass ich wirklich quasi 0 auf 100 in, weiß nicht, vielleicht 5 Minuten, würde ich mal sagen, ist so durchschnittliche Tankzeit. Aber ich finde es wirklich ganz nett, also wenn man quasi mal starten würde, du gehst jetzt auf dieses Auto zu, du willst irgendwie ein paar Sachen einladen, machst die Motorhaube auf, oh, da ist ja kein Kofferraum, da ist ja ein Motor drin, so.
Stimmt,
ich muss erstmal hinten hin, da geht's quasi schon los, dann steigst du ein. Und dann sagt er, ja, du musst jetzt den Motor anmachen. Wie, ja, wir haben ja so eine Funktion, so der Motor, der dreht jetzt im Auto quasi leer, ohne Verbindung zu den Rädern. Der dreht jetzt einfach schon mal, während du packst. Und wenn du fertig bist, dann wird er so gekuppelt zu den Rädern. Dann kannst du wirklich losfahren. So, okay, gut, dann mache ich mal den Motor an und der dreht da so ein bisschen rum. Da kannst du den Gang einlegen. Und da kann er dir auch quasi mal die Gangschaltung erklären. Ja, du hast hier so Gänge, die musst du schalten. Und du musst darauf achten, wenn wir jetzt mal sagen, einen Handschalter, der quasi, also eine Automatik, ja, schaltet ja von alleine, oder so ein elektrisch geschalteter, der verhindert ja quasi, dass du im falschen Gang bist. Aber im manuellen Gang schalten kann er dir ja sagen, ja, du musst jetzt hier so mit den Gängen schalten. Und wenn du zu niedrigen nimmst, dann geht der Motor einfach aus, dann hast du auch keine Servolenkung mehr und so. Und ich glaube, funktionieren die Airbags eigentlich, wenn der Motor, also zumindest ohne Zündung, funktionieren die Airbags auch alle nicht mehr, aber du hast auch keine Servolenkung mehr und so. Ja, und wenn du zu hoch schaltest, dann fliegt dir der Motor auseinander. Also wenn du jetzt hier auf der Autobahn bist und schaltest den ersten Gang, dann hast du Totalschaden. Fliegen dir die Zylinder hier aus der Motorhaube so. Okay, gut, dann mache ich das wohl mal und fahre damit. Und wenn du dann irgendwie rangieren willst und, also sag mal, du hast jetzt irgendwie einen Anhänger und musst jetzt, ja, ich weiß nicht, oder du transportierst irgendwas sehr langsam und du fährst die ganze Zeit so mit 20 Minuten lang, fährst du die ganze Zeit nur mit paar kmh, mit schleifender Kupplung, dann stinkt dir irgendwann deine Karre sondergleichen, weil du einfach die ganze Zeit schleifen fährst. Aber gut, dann fährst du quasi mal los. Und dann geht's ja auch los, das hatte ich bei dem Mietwagen jetzt zum Beispiel gemerkt. Der war voll getankt und hat dann Reichweite angezeigt, 600 Kilometer. Ich dachte mir, hey, wie, hey, also deswegen machen jetzt alle so ein Geschiss, weil du 600 Kilometer fahren kannst mit dem Verbrenner und 300-400 mit dem Elektroauto. Das heißt, du musst ja erstmal eine Tankstelle suchen. Und gut, ich meine, klar, so in Städten ist Tankstelle kein Problem, aber das hatten wir, weiß ich nicht, wenn du irgendwie in Frankreich auf dem Land unterwegs bist oder so, musst du tatsächlich schon teilweise mal eine Tankstelle suchen, wirklich 10 Minuten irgendwie Umweg fahren oder Viertelstunde und dann ja auch gucken, dass sie offen hat, weil Tankstellen haben ja ganz oft Öffnungszeiten. Und gerade wenn du wirklich ein bisschen ländlicher unterwegs bist, machst die dann um 8 Uhr abends oder so, macht die Tankstelle dann schon zu und macht morgens erstmal wieder aus. Und dann auch Mietwagen, du kennst das Auto nicht. Ja, es gibt ja so verschiedene Zapfsäulen mit so verschiedenen Systemen. Da musst du dann aufpassen, dass du das Richtige nimmst, weil sonst muss dein Tank leer gepumpt werden und du musst erstmal abgeschleppt werden. So. Also stell dir mal vor, du würdest an der Elektroladesäule den falschen Stecker reinstecken und dein Auto würde kaputt gehen und müsste abgeschleppt werden.
Ja.
Da wird dir wahrscheinlich die Bild-Zeitung 3 Wochen Nonstop-Kampagne machen, was das für eine Ultra-Scheiß-Technik ist. Und so ist es halt dran gewöhnt und man lacht irgendwie, hör du Idiot, du hast Diesel getankt in einem Benziner, hat irgendwie eine witzige Story, aber es wird halt so hingenommen als ganz normal. Und an der Tankstelle hängen über so Schilder, du darfst nicht rauchen wegen Explosionsgefahr. Ich meine, es ist, glaube ich, inzwischen bei den heutigen Tankstellen wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert, wenn man raucht. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, du hast halt irgendwie eine brennbare Flüssigkeit, die bildet brennbare Gase und da sollte man schon ein bisschen drauf aufpassen. Und dann hast du irgendwie in der Fahrschule gerade gelernt, ja, ein Tropfen Öl verseucht, ich weiß, irgendwie 100.000 Liter Wasser, 10.000 Liter Wasser. Das ist ja diese Standardfrage in der Fahrschule.
Mhm.
Und dann guckst du in der Tankstelle um und überall schimmert so ein bisschen der Boden, weil dann jeder irgendwie, und du hast auch, wenn du die Zapfpistole rübersetzt, dann kommen auch noch so ein paar Tropfen Öl da raus und alles wird
aber
so
verteilt.
Aber
Hauptsache, man darf sein Auto nicht in der Einfahrt waschen.
Genau. Also es ist einfach irgendwie ein sehr, sehr strange, das Ganze, für halt wirklich den Hauptvorteil, du kannst schnell tanken, ja, das ist halt so, wenn du aber eine Tankstelle da hast, was jetzt, glaube ich, wenn du auf dem Land wohnst oder so, muss man schon öfters mal wirklich einen Umweg fahren, hat das jetzt nicht so in seiner Alltagsroute mit dabei, ja, und du kommst halt an einem Stück weiter.
Wir können ja mal beim Thema tanken bleiben, da habe ich nämlich auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Rate doch mal, wie viele Tankstellen es in Deutschland gibt, Gerrit, was schätzt du?
Vielleicht so 10.000?
Ihr könnt ja auch mal mit überlegen. Ich nutze die Zeit so lange für Werbung. Wenn ihr nämlich eure PV-Anlage selber bauen wollt, dann schaut doch mal bei Mach's dir selbst Solar vorbei. Wir planen euch die Anlage inklusive aller Kleinteile. Wir beraten euch dazu, machen euch alles Material fertig mit den Bauplänen, mit der Statikberechnung und so weiter. Wir vermitteln euch auch den Elektriker. Schaut gerne mal vorbei, gibt eine kostenlose Vorplanung bei Mach's dir selbst Solar. Sehr smooth, oder? Und damit zurück zum Programm, würde ich sagen. Also es gibt tatsächlich aktuell laut ADAC 14.000 Tankstellen in Deutschland. Du warst also relativ nah dran, Gerrit, mit 10.000.
Und aber das heißt wirklich Tankstelle und nicht quasi Tankpunkte?
Ja, Tankstellen, genau. Tankstellen, ja. Die haben natürlich immer, weiß ich nicht, 8 oder 10 Lade- oder Tankpunkte, würde ich sagen. Aber es gibt 14.000 Tankstellen. Aber die Anzahl der Tankstellen ist seit 1969 schon rückläufig. Also seit jetzt über 50 Jahren nimmt die Zahl der Tankstellen schon ab. Also lange vor Elektromobilität. Und wenn man jetzt auch sagt, ja, es gibt zu wenig Ladesäulen oder so weiter, muss man sich mal überlegen, Tankstellen werden seit 50 Jahren weniger. Und da schreit keiner irgendwie auf, es gibt zu wenig Tankstellen, ne? Aber man kann es ja mal vergleichen mit der Anzahl der Ladeeinrichtungen. Also das meint jetzt auch nicht Ladepunkte, sondern eben wirklich Orte, an denen du laden kannst, die natürlich immer mehrere Ladepunkte haben. Jede Ladesäule hat ja mehrere Anschlüsse. Wie viele Ladeeinrichtungen gibt es denn wohl in Deutschland, wenn wir 14.000 Tankstellen haben? Was würdet ihr schätzen?
Also das ist schon deutlich mehr, schon eine ganze Weile. Vielleicht so 30.000 oder so.
Netter Versuch. Es sind 92.000.
Ach krass.
Also wir haben 5 bis 6 Mal mehr Ladeeinrichtungen. So, und jetzt hat natürlich jede Ladeeinrichtung auch Ladepunkte. Und die verteilen sich auf 130.000 AC-Ladepunkte. Das bedeutet also mit 11 kW maximal oder ja, höchstens 22 kW mittlerweile, die man dann Wechselstrom laden kann. Das sind so diese langsamen Säulen sozusagen, die man in der Stadt findet, wenn man mal auf dem Lidl-Parkplatz ist oder so. Und es gibt 40.000 Schnellladepunkte. Also das ist dann wirklich DC-Gleichstromladung. Die geht ja bis, was gibt es da aktuell, 400, 500 kW oder so oder noch mehr teilweise, kann man dann eben schnell laden. An 40.000 Schnellladepunkten. So, und jetzt kommt's. Da sind private Wallboxen ja noch nicht dabei. Also jeder, der schon mal ein E-Auto hatte, weiß ja, dass die allermeisten Leute die meiste Zeit und fast alle ihre Ladungen zu Hause an der privaten Wallbox machen. Wie viele private Wallboxen gibt es denn wohl in Deutschland?
Gut, die wurden ja fleißig gefördert. Also ich weiß nicht, wie viele Wallboxen wir bei uns immer ausbauen, die nie genutzt wurden, weil damals gab es die Förderung, nehmen wir mal mit. Und jetzt ist ja nicht mal kompatibel mit der Solaranlage. Also ein paar hunderttausend mit Sicherheit vielleicht, oder vielleicht sogar fast 1 Million. Ich würde wahrscheinlich mal sowas in der Mitte nehmen, 700.000, 800.000 oder so.
Ziemlich nah dran tatsächlich. Also ich habe die genaue Zahl gibt es nicht. Es gibt kein Register für Wallboxen in dem Sinne so. Aber es gibt alleine 900.000 geförderte Wallboxen. Also die, die haben alleine knapp 1 Million Wallboxen staatlich gefördert. Und ich würde mal sagen, du kannst wahrscheinlich mindestens nochmal die gleiche Anzahl draufrechnen an Wallboxen, die einfach ohne Förderung gekauft wurden. Das heißt also, ne, ganz konservativ gerechnet sind wir bei weit, weit über 1 Million Ladepunkte in Deutschland, wenn man die privaten Wallboxen mitrechnet sowieso. Ne? Eher so 2 Millionen aufwärts, mal locker, was es an Ladepunkten in Deutschland gibt, im Vergleich zu 14.000 Tankstellen. So.
Ja, und was da ja auch noch nicht mit drin ist, sind im Grunde die zig, hunderte Millionen Steckdosen, die es gibt.
Richtig.
Weil das vergessen ja auch viele. Also Strom gibt es ja wirklich absolut überall und du kannst an jeder Steckdose laden. Klar, das dauert halt lange, aber ich kenne wirklich viele Leute, die im Grunde über Jahre hinweg ihr Elektroauto nur an der Steckdose geladen haben oder das halt immer noch tun seit Jahren. Denn ehrlich gesagt, für den Alltag reicht es eigentlich auch. Also das tatsächlich, wenn du, ich sag mal jetzt, so einen schon ein bisschen größeren Akku hast mit 60, 70 Kilowattstunden. Das Ding lädt dann nur mit 3 kW an der Steckdose oder manche sogar noch ein bisschen langsamer, weil die das so ein bisschen runterdrosseln zum Schutz der Steckdose. Da lädst du schon so 20 Stunden, aber halt wirklich von 0 auf 100%. Und ich meine, wie viel fährt man im Alltag? Ja, vielleicht 10, 20, höchstens mal 30% in der Regel eigentlich weg vom Auto. Mhm. Aber selbst wenn du die Hälfte wegfährst, so über Nacht ist es immer voll an der Steckdose. Das heißt, du kannst bei absolut jedem Haus, was jetzt nicht gerade 8. Stock irgendwie Freund in der Wohnung besuchen ist, sondern halt irgendwo, wo du an der Steckdose kommst, kannst du einfach über Nacht laden und im Grunde reicht es auch vollkommen aus von der Geschwindigkeit. Und das gibt es ja wirklich überall. Also ich finde, das vergessen viele Leute immer noch, dass du brauchst halt nicht diese dedizierten.
Ja.
Weil das ist ja auch so eine Sache bei der Tankstelle. Du kannst ja nicht eine Ladesäule irgendwo hinstellen. Du musst ja direkt diese riesen Tankstelle bauen für sicherlich über 1 Million Euro mit unterirdischen Tanks und keine Ahnung, was die alles noch brauchen an Technikeinrichtungen mit Ölabscheidern oder irgendwie so Auffangwannen haben die ja mit Sicherheit auch drunter. Also das ist ja das Schöne. Ich kann ja wirklich auch sehr kleine Ladepunkte bauen. Also wir waren auch mal auf dem Campingplatz. Da gibt es ja immer diese blauen Dosen. Da habe ich mir einfach so einen Adapter geholt, dann von dieser blauen CE-Dose auf normalen Schokostecker. Und auf dem Campingplatz hast du ja oft nur sehr wenig Ladeleistung, also quasi Strom zur Verfügung. Da habe ich die mal gefragt. Die meinten, ich glaube, wir durften mit 8 Ampere oder so durften wir ziehen.
Mhm.
Und dann waren wir aber 5 Tage da und dann hat die Karre halt 3,5 Tage quasi nonstop durchgeladen.
Ja.
Also ja, funktioniert ja auch. Wir waren halt schon im Urlaub, sind tagsüber ein bisschen irgendwie Ausflüge gemacht mit dem Auto und als wir wieder da waren, also als wir quasi weggefahren sind, war das Auto wieder voll. Und das war tatsächlich so ein Ding, das war in Frankreich so ein bisschen im Land. Ich habe mal geguckt, spaßeshalber, also wenn du da eine Tankstelle haben willst, und wir haben halt schon tagsüber mal so Ausflüge gemacht, 50 Kilometer, also du hättest schon mal irgendwann tanken müssen, hätte man wirklich so 20 Minuten dediziert irgendwo hinfahren müssen zu der Öffnungszeit, einfach nur um tanken zu können.
Mhm. Ja, tatsächlich kann ich das auch aus persönlicher Erfahrung berichten. Also ich hatte bestimmt ein halbes Jahr oder so, glaube ich, keine Wallbox. Und wir haben nur aus der Steckdose geladen, ne, mit 3 kW oder was man da maximal zieht dann. Und ehrlich gesagt, das hat, okay, hat gut funktioniert, ne? Also klar, es dauert natürlich, wenn du volllädst, lange, aber das tut man halt so selten. Das vergisst man immer. Ne? Diese ganzen, ich fahre nicht jeden Tag nach Österreich in Urlaub, so, das mache ich einmal im Jahr vielleicht. Die allermeisten Fahrten, die durchschnittliche Fahrt oder der durchschnittliche Autoverbrauch in Deutschland ist 43 Minuten pro Tag. In der Regel im Schnitt teilt sich das auf 2 Fahrten, die beide unter 15 Kilometern sind. Also sag mal, ein typischer Tag in Deutschland, irgendwie zum Beispiel der Vater oder die Mutter, ist ja egal wer, fährt irgendwie einmal oder zur Arbeit erstmal, wahrscheinlich zur Arbeit, sagen wir mal 20 Kilometer zur Arbeit vielleicht, und dann abends zurück und macht noch einen Schlenker irgendwie beim Supermarkt vorbei, 5 Kilometer mehr, ist er insgesamt bei 45 Kilometern, die er gefahren ist. So, da hat er in einem durchschnittlichen, also Opel Corsa zum Beispiel, hat 18 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer, hätte er also 8 oder 9 Kilowattstunden verbraucht. So, die sind selbst mit der Steckdose in 3 Stunden nachgeladen. Und an der Wallbox ist das nicht mal eine Stunde mit 11 kW. Mit 22 kW zu Hause ist das, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, wenn überhaupt. Dann ist die Karre wieder voll auf 100%, wenn man das überhaupt wollte, ne? Und die allermeisten Fahrten sind halt ultra kurz, also ne, im Schnitt unter 15 Kilometern. Es ist nur 1%, also weniger als 1% der Fahrten ist überhaupt über 100 Kilometer lang. Und erstens schafft man 100 Kilometer ja locker mit wirklich eigentlich fast sogar jedem Hybrid, also heute heutzutage. Sogar mit einem Hybrid schaffst du eigentlich heutzutage 100 Kilometer rein elektrisch. Und mit Elektroautos sowieso, selbst mit den kleinen. Und das ist schon nur unter 1% der Fahrten. Das heißt, wenn man jetzt mal rechnet, der Durchschnittsdeutsche hat eben diese 2 Strecken pro Tag, sind also 700 Fahrten ungefähr pro Jahr. Davon 1% sind halt 7 Fahrten nur im ganzen Jahr, die überhaupt mal über 100 Kilometer sind. Und davon ist dann vielleicht 2 oder so, ist dann die Urlaubsfahrt. Okay, die ist dann 400 Kilometer oder 800 Kilometer. Ja, dann geht man halt mal zum Schnelllader. Aber alles andere macht man ja zu Hause. Also ich würde tatsächlich argumentieren, seit ich das E-Auto habe, verbringe ich weniger Zeit mit Laden als noch mit dem Verbrenner an der Tankstelle. Ja, denn wenn ich mir mal einen Verbrenner ausleihe, irgendwie weil das Auto weg war oder meine Frau benutzt es oder so, habe ich mir schon mal dann von einer Verwandtschaft oder einen Mietwagen genommen oder so. Ja, und dann musst du den halt voll zurückgeben und musst dann zur Tankstelle fahren. So, und dann hast du erstmal diesen Umweg, den muss man ja auch mit reinrechnen. Also mit 5 Minuten kommst du ja auch nicht hin. Du musst ja noch den Umweg einrechnen in der Regel. Das heißt, du bist auch bei mindestens 10 Minuten dann oder so. Ja, mit dem E-Auto habe ich das halt nicht. Da fahre ich nach Hause, stöpsel das an und es ist immer voll. So, ich will losfahren, Auto ist voll, cool, alles klar. Und hat vollautomatisch mit Überschussstrom aus der PV-Anlage für 2 Euro vollgetankt, die Karre. Ich bin nicht an der Tankstelle, ich habe da null Zeitaufwand. Die einzige Zeit, die ich jemals überhaupt mit dieser Ladung konfrontiert bin, sind halt so Urlaubsfahrten oder längere Fahrten, wenn man für die Firma mal was hat zu irgendeiner Messe oder wenn ich dich mal besuche oder so. Dann ist man halt einmal deine Viertelstunde oder 20 Minuten mal an so einem Schnelllader. Okay, und da zahlst du dann auch deine 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich dann deutlich teurer. Aber das ist so, so selten, ne? Also eigentlich, also ich verbringe weniger Zeit mit quasi Auto fahrbereit machen mit dem Elektroauto, als ich das mal mit dem Verbrenner getan habe, obwohl du natürlich viel schneller tanken kannst. Weil, denn ich tanke halt einfach nie. Das Laden, ich stecke das Ding rein und bin fertig. Und das ist immer voll und ich kümmere mich da nicht drum. So funktioniert das halt richtig geil, ne, wenn das geht.
Ja, ich fand es neulich ganz schön. Da hatten wir also unser Auto abgegeben und noch keinen neuen. Das heißt, da musste ich mir einen Mietwagen besorgen zum Familiebesuchen. Und das sind so 340 Kilometer eine Strecke oder sowas. Und da habe ich nach Mietwagen geguckt. Die wollte jetzt einfach nur schnell einen Mietwagen für die 3 Tage Wochenende haben. Und dann gab es halt primär natürlich Verbrenner. Also Elektro ist, wenn du explizit einen Elektromietwagen haben willst, sind die meistens viel, viel teurer als Verbrenner. Da habe ich gesagt, ja komm, nimm einfach die billigste, kleinste Kategorie überhaupt. Ich will jetzt einfach nur irgendein Auto, um da hinzukommen. Und dann habe ich mal vor Ort nachgefragt, haben sie auch ein Elektroauto? Ja klar, kein Problem, kannst du haben. Und das war so ein gigantischer Unterschied, weil ich wäre mit dem Verbrenner, wäre ich hingefahren, 330 Kilometer zurückgefahren. Dann ist bei einem Benziner in der Regel 700 Kilometer auch schon der Tank eigentlich bald leer. Das heißt, da muss er voll tanken und gibt das Auto ab. Und ich meine 700 Kilometer, ehrlich gesagt, die meisten Autos heute brauchen immer noch irgendwie 7 Liter. Da hat sich gefühlt echt nicht viel geändert. Also selbst dieser Kleinwagen Hybrid, den wir neulich hatten, hat halt 7 Liter gebraucht. Das heißt, da haben wir ja 49 Liter Verbrauch mal, weiß nicht, was kostet Sprit gerade, 1,70 € oder so. Mhm. Also auf jeden Fall, da sind wir schon so Richtung 70-80 € nur die Spritkosten. Und mit dem Elektroauto bin ich dann hingefahren, hab's da einfach an die Säule gesteckt, also halt ja an die Wallbox mit der PV-Anlage, war auch gerade schönes Wetter. Hab dann für, wenn man mal die Einspeisevergütung anlegt, so 3 € quasi vollgetankt. Bin zurückgefahren, hab's hier angesteckt, hab hier für 3 € vollgetankt. Und fertig. Also ich musste nicht zur Tankstelle fahren und ich habe statt 70-80 € habe ich 6 € bezahlt. Mhm. Das ist halt so ein krasser Unterschied. Und ja, klar, es kann nicht jeder eine Wallbox bei sich zu Hause hinbauen und noch ein kleinerer Teil davon kann eine PV-Anlage bei sich aufs Dach bauen. Aber es sind ja doch einige Millionen. Also Eigenheime gibt es wahrscheinlich sicher. Also mal 2-stellig Millionen auf jeden Fall. Also es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die das können. Und Wallboxen kommen ja inzwischen bei Mehrfamilienhäusern auch immer mehr. Also inzwischen gibt es ja auch diesen gesetzlichen Anspruch, dass eine Eigentümerversammlung dir das nicht verwehren kann, weil sie irgendwie sagen, oh, Wallbox hatten wir noch nie und wollen wir auch nie. Mhm. Also das kommt ja auch immer. Und wirtschaftlich ist es ja aktuell schon noch so, wenn ich wirklich immer nur extern lade an öffentlichen Säulen, dann ist es relativ gleich auf mit Verbrenner, was so den Verbrauch angeht, aber Verschleiß habe ich natürlich immer noch günstiger beim Elektroauto. Aber sobald ich diese Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, verbringe ich wirklich viel, viel weniger Zeit mit Tanken und zahle weniger Geld. Und wenn ich dann noch die Solaranlage habe, dann ist es halt wirklich, also abstrus günstig eigentlich. Also ich hatte neulich mal ein bisschen überlegt tatsächlich, wenn du jetzt quasi anlegst, du kaufst ein Elektroauto versus Verbrenner. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir wirklich so eine alte 2.000 € gebrauchte Schrottmöhre, so ja, okay, mit der bist du günstiger. Ne? Da kommt man halt schlecht runter, wenn du den Preis vom Elektroauto ansetzt. Mhm. Aber wenn man auch nur ansatzweise was Vergleichbares nimmt, also du bist wirklich bald an einem Punkt eigentlich, wo du sagen kannst, wenn du eine große Solaranlage hast, dann kannst du einen Verbrenner schenken und es ist trotzdem günstiger, ein Elektroauto zu kaufen und zu fahren, einfach weil die Unterhaltskosten so viel höher sind beim Verbrenner, gerade dann ja beim Alten, wenn du schnell mal, oh, mal eben für 1.000 € ein paar Reparaturen weg oder so.
Jo, an einem der 3.000.
Also der Unterschied ist wirklich abstrus hoch.
Ich höre schon die Kommentare, ja, was laberst du deine Karre für 3 € voll tanken? Ich habe euch das mal ausgerechnet, pass mal auf. Wir nehmen mal wieder unseren Opel Corsa mit Diesel. Ich habe mal konservativ gerechnet, also eben positiv für den Corsa gerechnet. Der verbraucht nur 6 Liter. Das heißt, 6 Liter auf 100 Kilometer, die 1,68 Euro aktuell kosten im Durchschnittspreis, sind wir bei Kosten pro 100 Kilometer nur für Kraftstoff, also nur für Sprit, von 10,08 Euro. So, wenn man jetzt Elektro fährt, den gleichen Opel Corsa, der braucht 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was kein besonders guter Verbrauch ist. Also da gibt es auch deutlich effizientere Autos mittlerweile. Kosten die am DC-Schnelllader, also wenn man quasi die Premium-Lademöglichkeit auf der Autobahn wählt, am Schnelllader 60 Cent so im Schnitt. Kann man gut rechnen. Damit kriegt man eigentlich wirklich an jeder Ladesäule schnell Ladestrom. Und der wird noch günstiger, wenn man da ein Abo natürlich hat und das öfter macht. Das heißt, 60 Cent pro Kilowattstunde, 18 Kilowattstunden, sind wir bei 10,80 Euro. Im Vergleich zu 10,08 Euro beim Diesel. Corsa. Da sind wir also, wie du schon sagst, wirklich vernachlässigbar nah dran. Ne? Das ist fast der identische Preis. Wenn man die teuerste Lademöglichkeit wählt, die es eigentlich gibt. Oder es gibt noch, wie heißen die, Infinity
also
oder so.
Also quasi eigentlich Autobahntankstelle, ne? Für 2,20 €.
Genau, ja. Im Grunde vergleichst du hier günstige Lunch-Tankstelle mit Autobahntankstelle. Und wenn man jetzt aber mal dieses gleiche Elektroauto dann zu Hause lädt, denn die 100 Kilometer schafft man ja ganz, ganz easy, 3-mal, 4-mal, mit diesem Opel Elektro Corsa. Das heißt, du lädst einfach zu Hause mit deiner PV-Anlage mit Überschussstrom, was mittlerweile auch wirklich eigentlich jede Wallbox kann technisch, diese Überschussladefunktion. Wieder unsere 18 Kilowattstunden bei dann Gestehungskosten bei der PV von 12 Cent. Sagen wir vielleicht gleich noch kurz ein Wort zu, warum wir da diese Gestehungskosten nehmen und nicht nur die 7 Cent Einspeisevergütung, die man verliert. Aber wenn man mit diesen 12 Cent Gestehungskosten dann vom Strom rechnet, kommt man auf 2,16 Euro pro 100 Kilometer. Das heißt, wir haben 10,08 Euro für Diesel, 10,80 Euro für Premium-Schnellladen an der Autobahn und 2,16 Euro, also ein Fünftel davon, für das, was man meistens macht, was man in 95% der Fälle macht, nämlich einfach zu Hause das Ding an die eigene PV anstöpseln und in Ruhe laden lassen, wenn halt die Sonne da ist. Und wenn es heute regnet, dann lädt das Auto halt erst morgen, denn man hat ja eh nur 15% Akku verbraucht, dann lädt es halt heute gar nicht und lädt erst morgen. Ist halt auch vollkommen in Ordnung, ne? Dann kommt man halt auf 2,16 Euro für 100 Kilometer. Das ist halt unglaublich geil. Und Gerald, vielleicht kannst du noch mal kurz ein Wort sagen. Man könnte ja auch sagen, man rechnet nur 7 Cent, wenn man zu Hause lädt, weil man ja nur die Einspeisevergütung verliert. Denn der Strom wird eben ins Auto getankt, anstatt zu verkauft zu werden ans Netz für die 7 Cent. Wieso sollte man trotzdem mit diesen 12 oder 11 Cent, je nachdem, im Selbstbau natürlich noch günstiger, machst dir selbst ein Solar, kostenlose Vorplanung, da könnt ihr die Anlage selber bauen, noch günstiger als die 12 Cent. Woher kommen diese Gestehungskosten? Was ist das? Erzähl mal kurz.
Ja, das sind im Grunde einfach, ich nehme alle Kosten, die ich für die Anlage habe, über die Laufzeit gesehen und dann quasi runtergebrochen auf die einzelnen Kilowattstunden. Ne? Also primär natürlich erstmal die Kaufkosten der Anlage selber, dann Wartung, Reparatur ist halt wirklich wenig bei einer Anlage, aber klar, in 20, 30 Jahren ist da schon mal was. Eventuell noch Versicherungen, falls man irgendwie sowas hat, vielleicht Kreditzinsen, falls man die finanziert hat. Im Grunde kann man auch Demontage nochmal einrechnen, wenn man die wirklich dann nach 30, 40 Jahren irgendwann mal runterholt. Also im Grunde einfach alle Kosten, die ich jemals habe mit dieser Anlage, geteilt durch die Anzahl der produzierten Kilowattstunden. Und da ist man, wenn ich jetzt eine fix und fertige Anlage hole vom Solateur, vielleicht am besten noch direkt neuer Zählerschrank mit dabei und irgendwie hohes Gerüst oder so, dann bin ich da schon in der Regel über der Einspeisevergütung. Aber ich mache natürlich durch den Eigenverbrauch den größten Gewinn. Deswegen kann ich das natürlich schon trotzdem noch bauen. Mit Selbstbaupreisen kann man tatsächlich auch häufig dann unter die Einspeisevergütung kommen. Also im Selbstbau ist man wirklich schnell mal bei 5 Cent die Kilowattstunde oder sowas. Und das dann tatsächlich meistens noch relativ, also von der Lebenszeit her recht konservativ gerechnet. Also rein wirtschaftlich gesehen rechnen wir Anlagen eigentlich immer auf 20 Jahre, weil dann läuft ja die Einspeisevergütung aus. Und ich meine, wenn es sich nach 20 Jahren nicht gerechnet hat, dann sind die Bedingungen auch echt schlecht. Aber die Module haben ja allein schon Garantie, dass sie nach 30 Jahren immer noch über 90% ihrer Leistung bringen. Also man kann eigentlich 30, 40 Jahre, das ist eigentlich echt so ein Generationen-Ding, so eine Solaranlage. Die hält halt wirklich ewig eigentlich. Und es gibt viele so von 80ern oder so noch Anlagen. Da ist halt nichts dran. Ne? Die laufen immer noch seit 40 Jahren oder so.
Ja. Haben halt auch mal wieder, die haben ja auch keine bewegten Teile, da sind keine Verschleißteile in dem Sinne großartig. Höchstens mal den Wechselrichter, den man tauscht, aber sonst ist da ja quasi nicht viel, was kaputt gehen kann. Ne? Das ist halt echt langfristige Sache.
Ja, und das ist ja auch ganz nett, es sind ja viele, ich sag mal, also die Module sind ja relativ einzeln aufgebaut. Das heißt, wenn ein Modul mal kaputt geht, vielleicht muss ich aufs Dach und es überbrücken, aber ansonsten läuft die Anlage ja weiter. Also das fand ich ganz interessant, da war mal beim von der Ukraine ein Bild, wie so ein Freiflächen-Solarpark bombardiert wurde und da waren halt ja einige Einschläge zu sehen, aber der Rest hat halt weiter produziert und so ein zentrales Kraftwerk, ob es Kohle, Atom oder was auch immer, da ist ja in der Regel, wenn ich einen Teil ausschalte, dann funktioniert halt es nicht mehr. Also vielleicht hat es mehrere Blöcke oder so, die parallel laufen, natürlich kann man das reparieren. Aber grundsätzlich hat das ja eigentlich keinerlei Redundanz drin und so eine Solaranlage, also das haben wir tatsächlich manchmal bei, wenn ich ja irgendwie für ein Angebot bin bei einer älteren Anlage oder die man einfach gewartet werden soll, dass man schon merkt, irgendwer hier ein Modul, das ist kaputt oder so, oder hier ist mal eine Diode durchgebrannt, da ist jetzt ein Drittel von dem Modul kaputt. Aber ja, ist auch egal. Also der Rest läuft halt weiter und jetzt für ein Drittel Modul brauche ich jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Gerüst aufzubauen. Dann habe ich halt, ja, 1% weniger Leistung oder so, ist halt auch egal. Das läuft halt weiter. Und wenn ich jetzt beim Verbrenner, weiß ich, den Keilriemen rausnehme, dann läuft halt nicht mehr.
Ja, das sind diese Vorteile von dieser dezentralen Stromversorgung ja dann. Da kommen wir jetzt in der dritten Folge unserer Miniserie nochmal drauf, auch gerade mit diesem Beispiel Ukraine und wie anfällig ist ein Energiesystem. Jetzt in Deutschland wird ja auch immer Blackout-Panik gemacht. Da kommen wir mal drauf zu sprechen, was die Vorteile sind von so einer dezentralen Energieversorgung, auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Könnt ihr abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Da sprechen wir da auch mal drüber. Okay, aber lass uns doch dann mal jetzt auch die Ladesituation bzw. Tanksituation so ein bisschen zusammenfassen. Also stellt euch vor, ihr wärt nicht in einer Verbrennerwelt, sondern ihr wärt in einer Welt, in der alle Elektroautos fahren. Dreht mal diesen Status quo um und stellt euch mal vor, ihr habt euer Elektroauto, das fährt smooth, das fährt leise und so weiter. Und ihr ladet das einfach an eurer Wallbox zu Hause. Also ihr kommt nach Hause und jedes zweite Mal, wenn ihr nach Hause kommt, steckt ihr das Kabel an und die Wallbox entscheidet dann automatisch, erkennt die vom Wechselrichter, wann ist Überschussstrom da, den ich sowieso nicht anders nutzen könnte, weder im Haushalt noch im Speicher. Und diesen Überschussstrom, den ich sonst für 7 Cent abgeben würde ins Netz, den lade ich stattdessen jetzt ins Auto. Euer Auto ist dadurch quasi immer voll. Ihr macht all eure Alltagsfahrten mit dem Elektroauto. Jedes zweite, dritte Mal steckt ihr das Kabel mal an und dann ist die Karre immer voll. Ihr braucht nie zur Tankstelle zu fahren. Und wenn ihr mal in den Urlaub fahrt, dann könnt ihr trotzdem 2,5, 3 Stunden problemlos durchfahren. Und dann muss einer pipi oder das Baby schreit oder ihr wollt eh mal eine Pause machen, was man eh alle 2 Stunden ja machen sollte. Einfach aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen, gar nicht mal jetzt wegen der Kraftstoffart oder so. Und dann ladet ihr 20 Minuten, 25 Minuten vielleicht an so einem Schnelllader. Und im Schnitt kommt ihr mit 2,16 Euro dann pro 100 Kilometer im Alltag weg und rechne mal die Urlaubsfahrt mit rein, seid ihr vielleicht im Schnitt bei maximal 3 Euro pro 100 Kilometer. Ihr zahlt keine Kfz-Steuer, ihr zahlt extrem vergünstigte Haftpflichtversicherung auch in der Regel. Ihr zahlt nur ein Viertel von dem, was andere Leute für ihren Firmenwagen an Steuern zahlen. Ihr könnt in vielen Städten kostenlos parken, was Verbrenner nicht können. Es gibt ja immer diese E-Auto-Parkplätze, die zum Beispiel kostenlos sind. All diese Sachen. Und ihr braucht keine Tankstelle, ihr ladet das einfach zu Hause mit eurer PV für 2,16 Euro pro 100 Kilometer. Und jetzt kommt jemand daher, Gerrit, spiel du doch mal den Verkäufer, versuch du mir doch mal ein Verbrennerauto schmackhaft zu machen. Verkauf mir das doch jetzt mal. Gib dein Bestes.
Ja, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger Take, ne? Also ist vielleicht das Spezialmodell, wenn du irgendwo im Yukon wohnst oder so und du hast dein 3-Tonnen-Pickup und musst da ein paar irgendwie Holzstämme durch den Wald ziehen oder so, okay, ist vielleicht ein Point. Aber ja, das ist natürlich dann ja einfach sehr schwierig.
Also selbst dann, ne, Bekannter von mir, der ist Heavy Camper, der ist immer mit seinem Anhänger unterwegs und der hatte dann auch Sorge wegen Elektroauto, der hat sich jetzt den ID4 geholt, den VW ID4 mit Anhängerkupplung. Und zieht damit auch den Wohnwagen. Also das scheint auch zu gehen, ne?
Und, ja. Also ich meine, Anhänger, würde ich sagen, ist tatsächlich ein Punkt, der bleibt noch länger valide für Verbrenner. Also ich meine, also Elektroauto vom Fahren her ist Elektroauto eigentlich sogar besser, weil die halt auch einfach viel mehr Punch haben. Also gerade bergauf oder so sind ja viele Autos schon ziemlich am Kämpfen. Und ja, also wenn es jetzt kein so ganz kleines Elektroauto ist, dann juckt das eigentlich nicht und du kannst halt weiter mit deinen 80 oder 100, ich weiß gar nicht, wie schnell man mit Anhänger fährt, einfach halt weiter mit der Geschwindigkeit im Berg auch hochfahren. Mhm. Das ist tatsächlich bei LKW auch so ein Ding, dass so 40 Tonner Diesel-LKW schaffen es am Berg halt oft nicht, ihre Geschwindigkeit zu halten und Elektro-LKW halt schon, denen juckt das halt relativ wenig. Aber der Verbrauch steigt halt wirklich extrem stark, also oft wirklich verdoppelt, wenn ich einen Anhänger ziehe. Tatsächlich auch schon bei ein bisschen kleineren Anhängern, also so ein 750 Kilo Baumarktanhänger, merkt man auch schon sehr, sehr deutlich. Tatsächlich auch schon, wenn ich mir nur so Fahrräder hinten drauf packe, da verdoppelt sich der Verbrauch jetzt nicht, aber wirklich 20-30% oder so mehr. Also Aerodynamik macht beim Auto viel, viel mehr aus als eigentliches Gewicht, was ich im Auto geladen habe.
Da muss man aber also auch mal ergänzen, wirklich so, kurz.
Wenn ich jetzt ein,
das ist ja kein Elektroauto.
Wenn ich jetzt einen Wohnwagen habe und fahre damit irgendwie nach Österreich oder so, dann muss ich schon also auf alle 100 Kilometer, alle 150 Kilometer laden. Und dann ist aktuell noch das Problem, es gibt ein paar Ladesäulen, die sind speziell für Anhänger gemacht. Also das ist ein sehr langer Parkplatz, wo ich reinziehen kann. Aber bei den meisten aktuellen Säulen muss ich halt den Anhänger abkoppeln, dann das Auto einzeln reinfahren. Da würde ich sagen, ist wirklich der Verbrenner komforttechnisch noch extrem im Vorteil. Und wird da auch noch auf einige Jahre sicherlich bleiben, weil dann, also brauche ich halt wirklich, um ein Auto mit Anhänger 700 Kilometer weit fahren zu können, bräuchte ich halt wirklich dann, keine Ahnung, 250, 300 Kilowattstunden Akku. So, das wird halt in absehbarer Zeit nicht kommen. Aber das ist halt wirklich ein sehr enger Case. Und da kann man dann auch sagen, wenn das jetzt immer weiter kommt und man ist jetzt nicht so jemand, der alle 4 Wochen irgendwie in Urlaub fährt, sondern wirklich nur 1-2 Mal im Jahr mit seinem Camper, dass man wirklich vielleicht überlegt, gut, dann hole ich mir halt einen Mietwagen, ne? Weil ansonsten im Alltag das einfach so dermaßen unpraktisch ist. Ich meine, ich hole mir jetzt auch keinen Möbeltransporter, nur weil ich einmal umziehe irgendwie.
Das ist aber, ja, muss man ja auch ergänzen, ist ja kein elektroauto-spezifisches Problem. Also der Verbrenner, der zieht ja mit dem Anhänger auch 4-5 Liter mehr auf 100 Kilometer. Also der hat das gleiche Problem im Grunde, nur man hat eben dann spielt sich dieser Vorteil von der größeren Reichweite mehr aus. Aber der Verbrauch steigt natürlich beim Verbrenner auch entsprechend. Ne? Das ist Also so ja, gesehen klar. Kein Elektroauto-Problem. Aber da
ist natürlich dann tanken schon.
Da spielt sich dann der Vorteil der höheren Reichweite eben aus. Naja, also ja, wenn mir jetzt einer das verkaufen wollte und sagte, hier, du kriegst ein ratterndes Auto, was langsamer beschleunigt, das gleiche kostet fast im Einkauf, mehr oder weniger, und in ein paar Jahren wahrscheinlich sogar teurer ist, was 5 bis 6 Mal höhere Treibstoffkosten hat, mehr Versicherung kostet, mehr Haftpflicht kostet, mehr Steuer kostet und ich muss damit zu einer Tankstelle fahren, wo es stinkt nach fossilen, also nach Benzin und so weiter, wo ich dann eine hochbrennbare Flüssigkeit selber in dieses Auto reintanken muss. Wenn ich was verschütte, ist es direkt ein Ökoproblem. Wenn irgendwie einer raucht, kann das theoretisch explodieren und so weiter. Und dann sitze ich in diesem Auto, zahle da erstmal 70, 80 Euro an dieser Tankstelle, muss auch gucken, dass die geöffnet hat. Die haben ja auch nicht mehr alle 24/7 offen. Ne, fahre dann wieder nach Hause, nur damit ich mal endlich in Urlaub fahren kann oder so. Und wenn das Auto leer ist, dann stehe ich da und muss irgendwie vielleicht einen Backup-Kanister in der Garage haben oder so. Gut, das hat heutzutage ja keiner mehr, aber ne, theoretisch könnte das Auto halt leer sein und ich kann es nicht einfach an jeder Steckdose, an literally jedem Haus überall immer problemlos aufladen, sondern der wird mir einer versuchen, dieses Auto zu verkaufen, würde ich auch sagen, Junge, hast du einen Schuss nicht gehört? Alle hier um mich herum fahren Elektroauto, es funktioniert total gut, es ist total günstig. Warum zur Hölle soll ich jetzt deinen Verbrenner kaufen? Warum? Was ist der Grund? Was ist der Vorteil? Es macht einfach keinen Sinn. Also das mal so ein bisschen zu diesem Status Quo.
Ich finde es ja auch noch ganz nett, ich weiß gar nicht, ob es Norwegen war oder sowas, weil diese ganze Abgasthematik hat man ja jetzt noch gar nicht drin gehabt. Also einerseits Klima ist natürlich scheiße.
Stimmt.
Dann lokal im Umwelt, in den Städten ist es halt auch einfach scheiße. Das finde ich auch immer ganz nett, wenn man, also viele sind ja so ein bisschen, das Ganze, das ist so überhyped, diese ganze, was wir alles brauchen, dann filtern. Ich finde ganz schön, wenn man überlegt, wo man herkommt. Also früher war es ja ganz normal bei Dieseln, wenn du losgefahren bist, dass halt einfach so ein schwarzer Fleck auf dem Boden war, weil so viel Ruß da rausgekommen ist. Und das war total normal. Und es war total normal, dass es im Stau ultra gestunken hat die ganze Zeit, weil alle irgendwie mit verbleitetem Benzin gefahren sind, ohne irgendeinen Filter, Katalysator oder sonst irgendwas. Also das hat ja auch eine unglaublich lange Entwicklung hinter sich. Es war tatsächlich die ersten Zapfpistolen, die hatten nicht diese Funktion, dass die ausschalten, wenn der Tank voll ist. Das heißt, da war es wirklich gar nicht unüblich, dass du getankt hast und dein Tank ist einfach übergelaufen und du hattest eine Suppe von Benzin da irgendwie um dich rumliegen. Also so diese ganze Perspektive, was sich alles eigentlich schon entwickelt hat, finde ich auch immer ganz nett. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, in Norwegen wurde ein neuer Autotunnel gebaut. Und die haben gesagt, wir haben so eine hohe Elektroautoquote, wir legen die Belüftung von dem Tunnel jetzt quasi nur noch auf Frischluft aus und nicht darauf, die ganzen Abgase rausziehen zu können. Und die haben, glaube ich, über 10 Millionen Euro, also quasi zweistelligen Millionenbetrag, wurde eingespart, einfach nur dadurch, dass die Lüftung halt nicht mehr die ganzen Abgase rausbringen muss, sondern halt nur einfach an sich normale Frischluft und halt vielleicht Belüftung für den Brand liefern muss. Also das wird ja auch immer mehr kommen, dass die Leute sich überlegen, ja, so eine Tankstelle ist eine Millioneninvestition. Lohnt die sich jetzt eigentlich noch, wenn es immer weniger Elektroautos gibt? Mhm. Oder Parkhäuser, dass die sagen, wir lassen jetzt keine Verbrenner mehr rein, weil wir machen keine Belüftung mehr für Verbrenner und die Tunnels, dass die keine Belüftung mehr bauen.
Ja.
Das ist ja, also ist heute, glaube ich, nicht mehr so üblich, aber so vor 20 Jahren hatte gefühlt jede private Garage so ein Schild drin hängen. Hier Feuer, Rauchen verboten, ja, genau, Unterstickungsgefahr, keine Ahnung was. Also überleg mal, du würdest dein Elektroauto anstecken und da kommen jetzt so giftige Gase raus. Mhm. What the fuck? Einfach nur, weil du es laufen lässt. Und ja, ich meine, bei Verbrenner ist es so, ne? Also gerade wenn du so eine kleine Standardgarage hast, machst den Motor an, machst das Tor zu, dann vermute ich mal, dauert das keine Minute, bis es mal auf jeden Fall anfängt zu stinken und dann auch sehr schnell natürlich giftig wird.
Ja, trotz der ganzen
Filter.
Also
es ist wirklich, genau, trotz der ganzen Filter. Also es ist wirklich krass, was man so gewohnheitsmäßig akzeptiert und als normal ansieht mit der Zeit.
Es gibt doch auch diese geilen Anleitungen so aus den 50er, 60er Jahren. Eine offizielle Autoanleitung, in der dann stand, wie man denn das Motoröl entsorgen soll. Und da haben die echt mit so, mit Comic-Anleitung, mit so Skizze dabei. Du gräbst halt ein Loch irgendwie 60 Zentimeter tief, füllst da Gravel rein, also du brauchst im Grunde eine Drainage, ne, mit Kieselstein und schüttest da das Öl rein und legst den Rasen wieder drüber. Und bis zum nächsten Jahr, wenn du es wieder ausmisten musst, dann ist das quasi versickert in den Boden, das Motoröl literweise. Ne? Wahnsinn, wie damals der Standard noch war. Ne? Und dann kommt ja manchmal auch dieses Argument, ja, aber E-Autos verbrauchen ja auch so viel Energie in der Produktion und die ganzen seltenen Erden und der Strom kommt ja auch irgendwo her. Da kann man ja erstmal ansetzen bei der Energieeffizienz. Also wenn man mal diese Liter an Benzin, die man tankt, umrechnen würde in Kilowattstunden, dann würden die Leute das auch mehr realisieren, wie viel mehr Energie so ein Verbrennerauto verbraucht. Denn ein Elektroauto, also ein Verbrennermotor, der läuft ja bei einer Effizienz vielleicht von so 30% circa. Also das, was an wirklich thermischer Energie in diesem Benzin steckt, wird echt nur zu 30% in kinetische Bewegungsenergie dann umgesetzt in so einem Verbrennermotor.
Ja, das ist also ja im absoluten Bestfall. Also
genau, das ist halt schon ein sehr effizienter Motor. Also die haben einen irrsinnig schlechten Wirkungsgrad. Und selbst wenn man jetzt sagt, man verbrennt den gleichen Treibstoff in einem großen Energiekraftwerk und macht das zu Strom, dann wäre man schon effizienter, denn da bist man dann bei 30-40% vielleicht oder so. Also, und dann kommt aber auch dazu der deutsche Strommix. Also selbst wenn du ohne PV, nur ohne Ökotarif, einfach nur den deutschen Strommix da reinlädst, der ist ja auch schon zu 50% Ökostrom. Also der ist schon mal, erstens, beim Elektroauto hat man ja, was haben die für eine Effizienz mit ihrer Energie? Ladeeffizienz ist so 80-85% mal mindestens, würde ich sagen. Ne?
Ja, wenn das sogar meiste noch geht tatsächlich beim Laden verloren. Das sind, glaube ich, nur zwischen so 10% Verlust inzwischen.
Ja.
Und der Elektromotor selber hat ja im Grunde eigentlich 98% Effizienz.
Also wir reden
da geht dann tatsächlich mehr eigentlich auch in der Wärme verloren für Kabine und sowas.
Genau, also wir reden von 30% im besten Fall beim Verbrennermotor gegenüber quasi 85-90% Effizienz beim Elektromotor, wenn man den reinen Energieinput betrachtet. Dann, dass selbst der deutsche Strommix schon zu 50% Öko ist. Das heißt, selbst wenn du dir Mühe gibst, den dreckigsten Strom zu tanken, den es gibt, kommst du nur auf 50% quasi fossilen Strom. Und ja, das Argument zieht halt überhaupt nicht, ne? Denn zumal ja
auch. Elektroauto ist auch ganz schön, finde ich, da kann man mal die Energie besser vergleichen. Mhm. Weil das höre ich oft, wenn man sagt, ja, also du kannst schon, wenn du jetzt so 15.000 Kilometer im Jahr fährst, ist man schon schnell bei 2.000, 3.000 Kilowattstunden im Jahr nur fürs Auto.
Mhm.
Was ja eigentlich so viel ist, wie die meisten normalen Wohnungen so verbrauchen. Das heißt, du verdoppelst deinen Hausverbrauch. Was schon für viele ist so, boah, krass, so viel Strom braucht das.
Ja.
Aber bei Benzin haben wir ja überhaupt keine so einen Vergleich, wie viel Energie ist das eigentlich. Und ein Liter Diesel hat 10,5 Kilowattstunden Energiegehalt. Und ja, bei 3000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch für eine Wohnung sind das ein bisschen weniger als 10 Kilowattstunden. Das heißt, im Grunde kann man sagen, mit einem Liter Diesel, dem Gesamtenergiegehalt, also auch dem thermischen, kann ich eine ganz normale deutsche Standardwohnung einen Tag lang versorgen. Und wenn du dann überlegst, du machst jetzt mal einen Roadtrip in Urlaub, wo du, keine Ahnung, ein Tank hat 50, 60 Liter oder sowas,
mhm,
und den fährst du dann zweimal leer, bis du da bist und zweimal leer, bis du zurück bist, dann hast du halt einfach, also fast deinen Jahresverbrauch von deiner gesamten Wohnung einfach verbraten für diese eine Urlaubsfahrt.
Ja.
Diese Relation hat man halt sonst halt einfach überhaupt nicht, wie dermaßen viel Energie eigentlich in Benzin oder Diesel steckt und wie viel wir halt einfach rausblasen für eigentlich relativ wenig Effekt dann am Ende.
Ja, wir können es ja ganz kurz mal auf unser Opel Corsa Beispiel umrechnen. Wir hatten da ja mit 6 Litern Diesel gerechnet und 18 Kilowattstunden Stromverbrauch auf 100 Kilometer. Gerrit, was sagtest du, Energiegehalt von Diesel?
10,5.
Sagen wir mal 10 meinetwegen, ne? Dann wären das 60 Kilowattstunden, die der Verbrenner braucht, gegenüber 18 Kilowattstunden, die ein mittelmäßiges Elektroauto braucht. Also das ist schon weit über dreimal so viel an Energie. Da sieht man mal, wie irre ineffizient Verbrennerautos einfach sind. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, also Öko ist auch echt kein Argument mehr. Ne? Selbst wenn du dir Mühe gibst, kriegst du es nicht hin, auch nur ansatzweise so viel fossile Energie zu nutzen, wie das jeder Verbrenner zwangsweise tut. Und wenn du dir beim Verbrenner Mühe gibst, schaffst du es nicht, viel besser zu werden. Du kannst ein bisschen sparsamer fahren, okay. Aber da gibt es nicht viel E10 vielleicht noch oder so. Ne? Aber auch
ich glaube, das Thema ist aber auch inzwischen durch. Also das war ja so vor 10 Jahren, wurde das ja noch breitgetreten in den Zeitungen. Elektroautos sind so umweltschädlich wegen den bösen Akkus.
Mhm.
Und ich meine, damals konnte eigentlich jeder, der seriös recherchiert hat, schon sagen, es ist Quatsch. Aber da war tatsächlich noch nicht ganz so viel Datenlage da, wie lange jetzt ein Akku eigentlich hält. Also es war ja bei den ersten Elektroauto-Generation war es ja noch eigentlich total üblich, so, ah ja, du musst hier einen Akkutausch einplanen und dann recht oder teilweise sogar mehrere Akkutausche über die Lebenszeit des Autos, wo inzwischen halt total klar ist, ja, bei jedem Elektroauto überlebt der Akku die Karosserie an sich und das ist überhaupt kein Thema mehr.
Ja.
Aber vor allem kommt der ja auch nicht weg. Also das merkt man dann schön, gerade bei Katalysatoren. Die sind ja unglaublich viel Geld wert geworden, weil da ist ja, glaube ich, irgendwie Palladium, Silber, keine Ahnung, was alles drin. Von wegen übrigens hier seltene Erden und Elektroautos sind so kacke.
Stimmt, ja.
Aber die sind ja echt ziemlich wertvoll geworden, dass inzwischen ja teilweise überall Katalysatoren einfach so geklaut werden bei parkenden Autos oder dass es Schrottautos gekauft werden und im Grunde sind die Leute nur am Katalysator interessiert und kaufen das komplette Auto drumherum, nur um den ausbauen zu können. Also das heißt, diese ganze Kreislaufwirtschaft, wenn entsprechend Wert dahinter ist, funktioniert ja. Das fand ich ganz nett bei diesen 12-Volt-Starterbatterie, Bleibatterien. Also Blei ist ja sehr umweltschädlich. Und da ist ein Pfand drauf von, ich glaube, 10 Euro oder 12 Euro. Also wirklich niedrig eigentlich. Ja, für toll. Diese große, schwere Batterie, die schon halt auch ein bisschen Aufwand ist, dann extra zur Müllkippe zu fahren damit. Und die haben tatsächlich eine Recyclingquote von 99%. Und Bleibatterien kannst du tatsächlich, das ist ganz cool, im Grunde komplett recyceln. Also wirklich 100% des Bleis kannst du recyceln. Also du kannst wirklich endlos oft quasi neue Batterien draus produzieren. Und da haben wir 99% Recyclingquote mit einem 10-Euro-Pfand, der da drauf ist.
Mhm.
Das heißt, ein Elektroauto-Akku, der wird, also wahrscheinlich selbst wenn er komplett durchgenudelt ist und selbst wenn wir in 10 Jahren viel mehr Elektroautos haben und die Akkus viel günstiger sind, wird er immer noch wahrscheinlich 1.000 Euro wert sein oder nochmal mindestens einen guten dreistelligen Betrag. Also da sehe ich echt überhaupt kein Problem, dass das eine Kreislaufwirtschaft wird.
Und bevor man den dann thermisch oder rohstoffmäßig verwertet, kann man ihn ja auch erstmal noch funktional verwerten. Also so Second Life Storage, genau. Ne? Also in irgendeinen stationären Speicher einbauen. Selbst wenn dann die Effizienz nicht mehr 100% ist. Elektroauto-Akkus sind ja extreme Hochleistungsakkus. Also das extremste Beispiel war ja der Akku vom Model Plaid S. Der bringt ja in der Spitze, war das 1 Megawatt? Ich glaube, ne?
Genau, das Auto hat 1 Megawatt.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Die kommt ja aus dem Akku dann.
Diese Spitzenleistung von diesem 100 Kilowattstunden Akku oder so ist 1 Megawatt. Das ist ein C-Wert von 10. Ne, das ist irre krass. Das ist Wahnsinn. Und das braucht man natürlich überhaupt nicht für ganz viele andere Anwendungen. Also für so einen stationären Speicher, der einfach das Netz stabilisiert und als Energieversorger dient, braucht man natürlich nicht diese irrwitzigen Entladeraten. Und insofern können diese E-Auto-Akkus, auch wenn sie für ein Auto schon lange nicht mehr gut genug sind, immer noch problemlos im stationären Speicher lange, lange gute Dienste leisten, weil diese Leistung halt dicke ausreicht. Ne? Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die erstmal funktional noch weiter zu verwerten.
Wird ja auch schon viel gemacht. Also ich glaube, BMW hat das tatsächlich schon vor, ich glaube, 8 Jahren oder so. Also mit dem ersten Modell BMW i3 hatten die tatsächlich schon angefangen, die Akkus alle zurückzuholen und dann zu einem großen stationären Speicher, ich glaube, in einem eigenen Werk zu benutzen. Also funktioniert ja super. Ist tatsächlich auch so ein Bastelprojekt, wo ich immer drauf warte. Wir wohnen jetzt gerade zur Miete, da ist man ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn mal irgendwann Eigentum da ist, dann will ich mir auf jeden Fall Elektroauto-Akku holen, weil da kriegst du halt dann...
Für deinen Keller einfach, ne?
Genau, für 5.000 Euro oder so kannst du dir so ein 60-Kilowattstunden-Ding in den Keller stellen. Das schlägt natürlich jeden Heimspeicher so dermaßen um Längen.
Ich wollte gerade sagen, selbst für Privatanlagen, mal zum Vergleich, ne, dieser Tesla Model S Plaid-Akku hat eben diesen C-Wert von 10. Der C-Wert, es gibt das Verhältnis an der Entladeleistung zur Kapazität eines Akkus. Also wenn eben ein Plaid-Akku dann 1.000 Kilowatt Entladeleistung hat bei 100 Kilowattstunden Kapazität, ist das eben ein C-Wert von 10. Und ein typischer Heimspeicher für PV-Anlagen hat in der Regel so einen C-Wert von 0,5 oder 0,6. Und wenn man sagt, man nimmt den Premium-Speicher von BYD zum Beispiel, dann kommt man auf einen C-Wert von 1. Also sprich ein typischer 10 Kilowattstunden Heimakku, der entlädt in der Regel so mit 5 bis 6 kW Entladeleistung und Ladeleistung. Also mit diesem C-Wert 0,5 bis 0,6. Und die sind für den Heimgebrauch absolut ausreichend. Das ist vollkommen in Ordnung. Das reicht für die allermeisten Anwendungen vollkommen aus. Und da kann man mal sehen, was das für krasse Akkus sind, die da in diesen Elektroautos stecken und wie viel Potenzial die noch in anderen Bereichen haben, ganz ohne die irgendwie recyceln zu müssen oder irgendwas. Ne? Also so ein
ist Akku zu Hause bei dem Keller, so Großkraftwerke,
CW2 oder so wäre ja krass.
Ja, also die meisten Großkraftwerke haben eigentlich so ein paar hundert Megawatt Leistung. Also so Atomkraftwerk hat 1 Gigawatt, also 1000 Megawatt. Das ist aber wirklich schon sehr groß. Also die meisten so Kohlekraftwerke haben ja ein paar hundert, vielleicht so 300 Megawatt oder so. Das heißt, du kannst im Grunde der Parkplatz davor, wenn er 300 Autostellplätze hat, können diese Autos einfach die komplette Leistung des Kraftwerks liefern. Klar, jetzt, die sind dann auch sehr schnell leer und das können jetzt nicht dauerhaft. Aber das ist schon irre, wie viel Energie da eigentlich drin steckt und vor allem halt, wie viel Leistung sie in kurzer Zeit abgeben können. Denn ich meine, so ein normaler Hausanschluss, der hat 20 bis 30 kW Leistung. Mhm. Und das ist im europäischen Vergleich sehr, sehr viel. Also in Italien und so sind teilweise Hausanschlüsse mit 5 kW oder sowas übrig.
Ja. In Amerika zum Beispiel hast du ja sogar nur einphasiges Netz, also da ist ja auch viel weniger.
Genau. Ja, das ist also, Deutschland hat im europäischen Vergleich sehr starke Hausanschlüsse und da haben wir nur 20, 30 kW. Also du kannst mit jedem Elektroauto quasi in einer Sekunde die Hauptsicherung rausballern, wenn du da einmal die volle Leistung anschließt. Also das ist eine ganz, ganz andere Größenordnung. Deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn man mal diesen Vergleich hat. Quasi Haushalt, Strom, beides Kilowattstunden kann ich vergleichen, weil man es bei Verbrennern wirklich einfach so gar nicht mitbekommt.
Ja, voll. Ja, das ist, das sage ich ja, ne? So Liter Benzin und Kilowattstunden Verbrauch, da hat halt keiner eine Referenz, was das bedeutet. Und deshalb denkt man auch immer, ja, ein Elektroauto verbraucht so viel Strom oder so. Ja, aber nur, weil du deinen Diesel nicht in Strom umrechnen kannst. Das liegt nicht daran, dass der Verbrenner irgendwie effizienter wäre. Du rechnest es nur einfach nicht um. Das ist der einzige Punkt. Dein Dieselgenerator, was der an Diesel schluckt, würdest du das in Kilowattstunden umrechnen, würdest du mal merken, wie irre viel ineffizienter der ist. Das hatten wir ja gerade, ne? 60 Kilowattstunden Verbrenner Energieverbrauch versus 18 Kilowattstunden beim Elektroauto. Einfach nur durch die Motoreffizienz, ne? Das ist halt schon eine ganz andere Geschichte. Okay, aber wir haben den Öko-Aspekt, denke ich, auch abgefrühstückt. Also sprich, ich habe mein E-Auto und ich weiß, ich habe lokal keinerlei Emissionen. Ich habe nicht mal einen Auspuff. Es kommt absolut nichts daraus. Kein Wasser, geschweige denn irgendwelche giftigen Gase oder irgendwas. Ich habe mit nichts irgendwas zu tun. Ich kann die Karre einfach laufen lassen in meiner Garage, da natürlich leben und arbeiten und alles. Ich könnte mein ganzes Haus daran anschließen. Viele Autos haben ja auch Steckdosen. Ich bin ökologisch vor Ort vollkommen nichts, also keinerlei Emissionen. Und wenn ich natürlich jetzt mit der eigenen PV-Anlage das Auto lade, dann kann man wirklich sagen, hat dieses Fahren keinerlei Emissionen. Denn die PV-Anlage, die hat sich von den Produktionskosten der Module und so weiter, die sind nach circa anderthalb Jahren energetisch amortisiert. Also sprich, nach anderthalb Jahren haben PV-Module so viel Energie erzeugt, wie sie selbst in der Produktion verursacht haben. Das heißt, wenn ich eine zwei Jahre alte PV habe und da mit Überschussstrom mein Auto lade, dann kann man wirklich eigentlich sagen, es hat wirklich quasi keinerlei Emissionen mehr. Allenfalls noch, weil ich halt den Strom im Netz nicht verdränge. Aber wenn Überschussstrom da ist, ist sowieso zu viel Strom da. Also das ist halt das Schöne, ne, mit diesem PV-System. Du hast einfach Strom, der niemandem fehlt. Du hast so viel Strom, du weißt nicht, wohin damit. Und dann lädst du halt deine Karre und kannst halt wirklich emissionsfrei fahren. Das Einzige, was dann noch anfällt, ist halt wirklich so Abrieb von den Reifen und natürlich die Produktionskosten von dem Auto. Energetisch jetzt und rohstoffmäßig, wobei man auch die ja gegenrechnen muss, ne, was die wiederum an Emissionen einsparen im Vergleich zu dem Verbrenner über die Laufzeit. Auch da, ne, wenn ihr euch einen 20 Jahre alten Verbrenner kauft und den weiterfahrt, klar hat der eine bessere Ökobilanz als ein neu gebautes E-Auto, aber ne, auch ein E-Auto hat sich nach ein paar Jahren energetisch und rohstofftechnisch amortisiert und dann kann man wirklich eigentlich sagen, ist Mobilität im Prinzip emissionsfrei, ne? Und das ist halt auch ein Killer-Argument. Und wenn dann jemand mit einem Verbrenner kommt und mir sagt, ja, also erstens, das Auto muss genauso produziert werden wie ein Elektroauto. Und zweitens, verbrennst du halt fucking Öl. Und Öl ist endlich auf unserem Planeten. Da braucht man doch nur eins und eins zusammenzählen, dass das logischerweise niemals langfristig funktionieren kann. Und wir haben ja schon eine Option, die langfristig für immer funktionieren kann. Wieso sollte ich dann die Option wählen, die offensichtlich nicht für immer funktionieren kann? Ne, und gleichzeitig.
Ja, ehrlich gesagt, was du meintest mit dem 20 Jahre alten Verbrenner, würde ich mal argumentieren, selbst der ist nicht umweltfreundlicher als ein fabrikneu gebautes Elektroauto. Weil ich meine, gerade alte Verbrenner sind mal schnell bei 10 Liter oder sowas auf 100 Kilometer, aber sind wir erstmal ein bisschen rustiger, also 8 Liter wird er auf jeden Fall eigentlich ziehen. Das heißt, sag mal, du fährst jetzt 10.000 Kilometer im Jahr, dann sind das auch schon 800 Kilogramm Benzin, die du jedes Jahr verbläst. Mhm. Das heißt, wenn du den noch mal 5 Jahre fährst, hast du 4 Tonnen Benzin rausgeblasen. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt 1,5 Tonnen Elektroauto, klar, das ist viel komplexer, das zu produzieren. Aber das sind halt wirklich, also ein Vielfaches des Autogewichts, was ich noch mal quasi an Sprit dadurch blase, in wenigen Jahren nur. Also da würde ich ehrlich gesagt argumentieren, dieses ganze, ah, ich fahre mal einen Verbrenner, bis es auch umkippt. Klar, wirtschaftlich kann das oft Sinn machen und werfe ich jetzt auch niemandem vor oder so. Aber dieses Pauschale, ob ein alter Verbrenner ist ja viel umweltfreundlicher, würde ich echt nicht mehr unterschreiben. Also gerade mit der immer höher werdenden Ökostromquote, die wir inzwischen haben.
Stimmt tatsächlich. Also selbst die 4000 Liter Benzin, die 4000 Liter Benzin von dir, die werden zu über 9 Tonnen CO2, wenn die dann verbrannt werden. Ja. Also das ist tatsächlich schon auch eine Ansage. Also wir sehen Verbrenner versus Elektroauto. Es ist eigentlich eine relativ klare Kiste von der Wirtschaftlichkeit. Der Anschaffungspreis ist beinahe identisch und in ein, zwei Jahren wird er auch auf dem Preisschild schon identisch sein. Dann haben wir Betriebskosten, was Steuer, Versicherung etc. angeht, die deutlich günstiger sind. Klar, die sind von der Politik abhängig, aber bis 2030 jetzt garantiert zum Beispiel die Kfz-Steuerbefreiung. Und dann haben wir natürlich auch bei Wallbox versus Tankstelle, und das kann euch niemand wegnehmen, das kann euch auch keine Politik wegnehmen. Das sagen wir ja immer wieder, ist das Geile bei einer PV-Anlage. Klar, die Einspeisevergütung, die steigt vielleicht mal, wird doch abgesetzt, wer weiß, was da politisch passiert. Aber den Eigenverbrauch von eurem eigenen Strom, den kann euch keiner wegnehmen. Egal, was die Politik macht, ihr werdet immer Strom brauchen und ihr wisst, ihr kriegt den aus der PV-Anlage zu 60%, 70%, 80%, je nachdem, was ihr für einen Speicher habt und so. Das ist was, das kann euch keiner wegnehmen, und genauso ist das mit der Wallbox. Ne? Ihr wisst dann, ihr könnt zu diesem Preis tanken, 80%, 90%, 95% eurer Energie wahrscheinlich. Da kann euch keiner wegnehmen, das ist halt ultra geile, ja, Freiheitsenergie und ein freies Auto, wo keiner sagen kann, mit irgendeiner CO2-Steuer mache ich euch den Sprit teurer oder so. Nee, am Arsch, mein Sprit kommt von meinem eigenen Dach. So, lass mich in Ruhe, was willst du von mir? Ich tanke einfach meinen eigenen Strom, du kannst mir gar nichts. So, ne, ihr habt eine unglaubliche Sicherheit. Und ne, Sicherheit ist höher, also einfach Insassensicherheit und so weiter von Elektroautos ist höher. Wir haben geguckt, die Ladeinfrastruktur, ne, 14.000 Tankstellen gegen weit über 1 Million Ladepunkte. Und kleiner Funfact noch, die Bundesregierung plant den Ausbau von Ladepunkten bis 2030 auf über 5 Millionen. Also die jetzigen Ladepunkte werden nochmal verfünffacht. Und das ist ohne die privaten Wallboxen, die ja auch nochmal on top kommen. Ne, also Ladeinfrastruktur ist wirklich kein Problem. Reichweite ist wirklich kein Problem. Selbst bei Urlaubsfahrten kommt man da super durch. Man muss sowieso seine Pausen machen. Und ja, wir haben Umwelt besprochen. Ne, also sowohl den Effekt von alten Verbrennerautos, aber auch selbst wenn ihr mit einem E-Auto euch Mühe gebt, könnt ihr nicht ansatzweise so viel Umweltschaden verursachen. Selbst mit einem fetten SUV, wie das selbst ein kleiner Verbrenner tut, weil ihr selbst mit dem deutschen Strommix 50% grün unterwegs seid und so, ne? Also wenn man mal einfach diesen Status quo umdreht und einfach sich mal vorstellt, es hätten alle schon Elektroautos, es wäre schon normal, es wäre die Standardlösung, ein Elektroauto zu nehmen, so wie es das in Norwegen schon ist, da würde niemand auf die Idee kommen, sich einen Verbrenner zu holen. Das ist wirklich einfach nur Gewohnheitsdenken. Das ist klar, bei manchen, das lasse ich natürlich stehen. Klar, man muss sich jetzt nicht ein neues Auto kaufen, wenn man ein funktionierendes Auto hat, was noch relativ jung ist. Verstehe ich, kann man dann auch nicht unbedingt. Man kriegt für einen alten Verbrenner ja auch nichts mehr, wenn man den weiterverkaufen will. Das kommt ja auch dazu. Den will ja auch kaum noch jemand haben. Also klar, ne, man muss da natürlich gucken, ist es möglich im Moment und so weiter. Und mit der Wallbox PV funktioniert auch nicht für alle. Das ist alles klar, wissen wir auch. Aber für die Leute, die gerade eine PV haben, macht alles andere überhaupt keinen Sinn. Also schaut euch das mal an. Ist wirklich eine coole Sache. Ich denke, wir haben ein bisschen Kontext mal gegeben, wie das aussehen kann, und haben ein bisschen versucht, den Status quo umzudrehen. Stellt euch einfach mal vor, wie es wäre, wenn die Standardlösung jetzt schon Elektroauto wäre. Wie abstrus dann eine Mobilität, die auf der Verbrennung fossiler Brennstoffe basiert, aussehen würde. Wie das einfach keine Zukunft hat, egal wie man es dreht und wendet.
Also ich kann auch mal empfehlen, gerade wenn man jetzt bei sich selber keine Wallbox installieren kann, und sich denken, ah, es gibt ja so wenig Ladesäulen, mach einfach mal so eine Karte auf, weil das habe ich schon ganz oft erlebt. So Tankstellen sind halt einfach präsent. Die sind groß, die haben diese großen Einfahrten, die sind hell beleuchtet und so weiter. Und Tankstellen, also Wallbox-Ladeparks, an der Autobahn ist das oft so ein richtiger Park mit zig Ladesäulen. Aber in der Stadt ist das wirklich ganz klein versteckt. Teilweise sogar nur in so einer Laterne, so ein kleiner Anschluss, wo dann ein oder zwei Anschlusspunkte sind. Und das hatte ich schon wirklich oft, dass Leute meinen, ah, es gibt da so wenig Ladesäulen. Dann habe ich vor, an Ort und Stelle, quasi mal die Karte aufgemacht. Und du hattest wirklich im 500 Meter Umkreis irgendwie 6 Ladepunkte oder sowas.
Ja.
Also nur weil ihr sie nicht seht, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Man achtet tatsächlich so, also man sieht mehr, wenn man selber Elektroauto fährt, habe ich gemerkt. Aber selbst dann, also die sind einfach nicht so prominent. Deswegen gibt es deutlich mehr, als man so gefühlt erstmal sagen würde.
Genau, also wenn ihr unsicher seid, probiert es einfach mal aus, schaut mal in so eine Lade-App rein, guckt euch die Preise mal an und geht mal wirklich das realistisch durch in einer Excel-Liste, was kostet mich wirklich die Versicherung, was kostet mich wirklich der Sprit und so weiter. Geht das mal durch, da werdet ihr schnell merken, das ist eigentlich wirklich unschlagbar, auch mit den jetzigen Autos schon. Schaut euch das mal an, wenn ihr da noch unentschlossen seid, und ansonsten lohnt sich das mit der PV-Anlage. Das ist natürlich der Kicker bei dem ganzen System, die Grundlage von allem. PV-Anlage könnt ihr eine Menge Kohle sparen, wenn ihr sie selber baut. Kostenlose Vorplanung, Beratung, alle Bauteile, alle Pläne, kriegt ihr alles bei Mach's dir selbst Funksolar. Und in diesem Sinne würde ich sagen, abonniert gerne, damit ihr nächste Woche das ganze Thema übers Heizen und dann über die Energieproduktion allgemein mitbekommt. Da sprechen wir auch mal über dieses Status Quo im Quer. Wie wäre es, wenn das schon Standard wäre, mit Strom zu heizen und Strom aus PV und Wind und dezentral zu produzieren? Verpasst das nicht, schaltet gerne wieder ein. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und bis zur nächsten Woche bei Mach's dir selbst Solar. Ne? Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.